Guten Tag. Ich melde mich mal vor dem Intro. Und zwar ist mir leider ein kleiner Fehler passiert mit meinem Mikrofon. Deswegen ist die Soundqualität dieses Mal leider nicht ganz so gut. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Und nächstes Mal dann wieder mit gutem Sound. Auf jeden Fall viel Spaß mit Pen and Paper.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
Vielen Dank, Ursula, für dieses wunderbare Intro. Herzlich willkommen zurück, Franz und Freund. Heute sogar mit zwei Gästen, nicht nur Chirp Chirp, der sonst immer dabei ist, sondern auch Küchenkalle, der für die Sauberkeit.
Ich dachte eher so an.
Der kommunistische Küchenkalle?
Kommunistische Küchenkalle, oh ja, das hört sich gut an. Der kommunistische Küchenkalle.
Kommunistische Küchenkalle ist auch mit dabei.
Und du hast gerade unsere Computerstimme, die uns introduced einen Namen verpasst.
Ja.
Ursula, okay.
Ursula.
Nicht irgendwie Robo-Ursula.
Ja. Robo-Ursula, das stimmt. Das sind dann Namen mit R, die ich jetzt benutzen könnte dafür.
Robo-Renade.
Robo-Renade, genau, Robo-Renade. Streichen wir jetzt Ursula für die Leute, die jetzt schon abgeschaltet haben. Selber schuld. Jetzt ist es ist gar nicht Ursula, sondern Robo-Renade.
Robo-Renade, die Podcast-Granade.
Robo-Renade, die Postcard-Granade, genau. Postcard-Granade, ja.
Postkarten.
Herr.
Ich sehe gerade, du hast deine Mischung schon gegessen.
Endlich haben sie eingeatmet.
Ich knusper mal rum hier.
Genauso wie man Milchschnitten immer zu sich nimmt.
Hey, es gibt nur eine richtige Art, Milchschnitten zu essen.
Das ist von der Mitte aus?
Quer. So, dass quer. Dass quasi die ledrigen Schokowaffelseiten an deinen Wangen sind. Und das smoothe, weiße Zeug direkt auf deiner Zunge, dass du quasi direkt schon Geschmack...
Ich verstehe schon, warum du Kinderpinguin lieber magst als Milchschnitte. Du musst diese samtig weiche Waffel, die schmiegt sich an die Zunge an und an den Gaumen. Und das ist das Schöne daran. Und dann kommt dieses milchig mit einem Tacken Honig drin, diese Milchcreme, die kommt, bricht dann durch. Und dann ist es eine...
Ja, aber sie hält doch, die Waffel hält doch...
Explosion.
Das geile weiße
Sahne. Ja, du darfst ja auch nicht nur beißen und dann schlucken. Ja, muss ja noch ein bisschen.
Ja, genau. Die Zähne haben dann die Waffel, die haben was zu kauen und die Zunge hat was Lämmiges zum
Schlecken.
Schlecken, ja.
Okay. Schreibt es in die Kommentare.
Genau, schreibt. Mal Mischschnitte und Kinderpinguin beiseite, kommen wir mal zum Thema. Kinder Maxi King ist doch am geilsten, oder?
Nee.
Nicht?
Ich bin ein
Milchschnitt. Darauf kann man sich immer einigen.
Nee.
Okay.
Also ich bin immer Milchschnitte durch und durch.
Hast du schon mal die gegessen, die so aussehen wie diese kleinen Rhinoceros-Tiere? Mhm. Die sind auch nicht schlecht.
Ja, das stimmt.
Die sind erfrischend, aber...
Ich weiß aber nicht, wie die heißen.
Auch nicht.
Rhinos? Nee.
Nilpferd oder Hippo? Nee, Quatsch.
Hippo ist hier von den Kinderlingens. Ja, Happy Hippo.
Was ist das nochmal?
Das ist diese Walnusscreme mit gefüllten Nutella und in so einer harten Waffel und unten sind so Schokoperlen dran.
Okay, nee, ich bin doch völlig aus.
Vielleicht war die Beschreibung einfach auch nur zu gut.
Das könnte sein. Ich kann das auf jeden Fall förmlich schmecken.
Ja.
Also, so viel Werbung für unseren neuen Süßigkeiten-Podcast, der niemals erscheinen wird.
Der heißt Yannick und der Diabetiker.
Oh.
Ja, Yannick, hast du in den letzten Wochen etwas konsumiert, gespielt, geschaut, gelesen?
Ja, ich hatte,
gelesen.
Ja, ich hatte Urlaub, ich habe tatsächlich was gelesen. Und zwar habe ich lange keinen Roman mehr gelesen, vor allen Dingen nicht mehr so dicke Schinken. Und habe jetzt nochmal Dune angefangen.
Nochmal?
Nicht noch, also so, vielleicht nochmal. Also ich habe mal Dune angefangen. Und also nochmal im Sinne von wieder so ein Fantasy-Epos, was eigentlich, was man Jahre lesen könnte. Und so eine Welt, in die man sich so reich reinlegen kann. Und irgendwie, es macht mega Spaß, richtig gut. Ich bin, glaube ich, das sind 800 Seiten Schinken schon. Und ich glaube, ich bin so um Seite 500 rum. Und es macht mega Spaß, richtig coole Welt. Und ich habe das lange nicht mehr, dass ich wirklich so eine, also so eine Welt sich vor mir auftut, wo ich so richtig das Gefühl habe, so, oh, das zieht mich so rein. Das fand ich richtig cool. Aber es ist natürlich auch eine schlechte Nachricht, weil ich habe den, ja, also ich wollte das Buch ja lesen, um dann November oder Dezember dann den Film hier anzuschauen von Denis Villeneuve. Wo wir ja tatsächlich ja sogar mal ein Reaction-Video zu dem Trailer gemacht haben, das wir nie hochgeladen haben.
Weil, ja. Wir haben ja jetzt noch ein Jahr Zeit.
Oh, wir machen das einfach dann nochmal und dann vergleicht man es. Ob wir dann immer noch so gehypt sind. Aber das hat mich so in meinem Hype-Herz getroffen. Ey. Ich war wirklich so, oh, ich bin voll drin in dem Buch und ich freue mich so auf den Film und bin so, oh, geil, Alter. Oh, das bin ich voll, voll gespannt. Und oh, welche Schauspieler spielen den denn? Und dann zack, ja, du musst jetzt noch ein Jahr warten auf den Film. Und ich war echt so, oh, fuck. Aber könnte wie könnte, ne?
Und das hat man ja der.
Ja, und Corona hält auch nicht vom Kino Abstand.
Tja, das ist.
Aber was hast du denn, hast du denn hier auf den Zahn gelegt?
Jetzt überlegen. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Neues gemacht in den letzten Wochen. Okay. Es war eine Mischung aus hier und da mal ein bisschen arbeiten und dann viel zu Hause sein und das nicht wollen, weil man zu Hause ist.
Ja. Hast du vielleicht was Neues gekocht? Neues Rezept?
Gekocht? Nee, niemals das habe ich gemacht.
Oh,
okay. Das ist leider ein sehr, sehr zurückhaltend in zwei Wochen gewesen. Du warst ja auch nicht da.
Und wenn ich nicht da bin, dann bist du wie so ein Vampir. Du ziehst dich zurück in deinen Steinsarg und kriegst einmal am Tag irgendwie einen Huhn reingeworfen.
Ja, aber vom Nachbarn. Vom Nachbarn, das stimmt. Ja.
Von der Hausmeisterin.
Von der Hausmeisterin.
Bofrost einfach.
Der nette Bofrostmann, ja, der hat mich gerettet.
Der Brofrostmann.
Der Brofrostmann. Nicht so laut, du machst ja gerade Werbung und das kann man verkaufen.
Aber krass, wir haben gerade so beide parallel getrunken.
Das stimmt.
Und das hätte so, wenn wir jetzt irgendwie Werbung machen würden, für irgendeine Marke, wäre es so.
Wieso nicht für Fritz Cola?
Das wäre cool, aber.
Die kennen uns ja gar nicht.
Franz Cola.
Franz Cola, ja. Das sind einfach nur wir beide auf diesem.
Oh ja, stimmt. Logo. Eigentlich wäre das voll. Ey. Neues Logo, oder?
Das wäre richtig witzig.
Na gut, wir werden wahrscheinlich verklagt, aber wobei wahrscheinlich. Wir werden eh nicht berühmt von daher.
Das stimmt. Wir geben ja Geld dafür aus. Dieser Podcast ist ja unser.
Ach so, du meinst, ja klar, logisch. Wir geben Geld aus, dass ihr uns hören könnt, das stimmt.
Das stimmt. Nur für euch. Wir gehen durch alles durch. Wir sind keine Influencer, wir machen das noch aus Überzeugung und weil wir was zu sagen haben. Ja.
Wir machen das, weil wir denken, dass wir was Wertvolles für euer Leben beizutragen haben.
Sie sind ein wichtiger Teil der Debattenkultur in Deutschland.
Das hast du schön gesagt. Ey. Gut, wichtige Debatten. Ich würde jetzt Beispiele nennen, aber es sind zu viele, die wir angeschnitten haben. Debatten, deswegen. Draußen wird es kälter.
Mhm.
Der Winter steht vor der Tür und ich finde, wir machen
Halloween. Heute.
Oh ja, Halloween ist das schon ein Teaser. Und ja, ich finde, wir machen heute so ein Thema, was gefühlt in meinem Herzen immer größer wird, wenn es draußen dunkel wird und ungemütlich und man gerne mit Freunden am Tisch sitzt und etwas macht, wo man nicht unbedingt draußen für sein muss. Ja, und das Pen and Paper Rollenspiel.
Ich frage mich, warum?
Warum?
Sagt er im Hinterkopf die allweihnachtlichen Pen and Paper Runden bedenkend.
Stimmt, ja. Da müssen wir, wir haben quasi eine Kampagne, wir haben quasi, bevor wir erklären, was Pen and Paper ist, eine Pen and Paper Kampagne, nicht Kampagne, wie nennt man das? Doch, Campaign.
Kampagne, ja.
Die läuft ja schon seit 4 Jahren oder so, ne? Aber wir spielen immer nur einmal im Jahr. Das ist ein bisschen, aber ja.
Wenn das alle sind aber immer sehr lange Tage.
Stimmt, ja, wir spielen immer den ganzen Tag.
Das stimmt.
Pen and Paper Rollenspiel.
Ja.
Da könnte man sehr viel drüber vorstellen. Es gibt ja immer noch Leute, die nicht so richtig wissen, was das ist.
Soll ich den Leuten erklären, was ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist?
Ja, oder wir machen es zusammen.
Kannst ja das erklären, was ich nicht erklärt habe. Ja. Also,
du erklärst und dann
am Anfang The Gary Gygax. Nein. Ein Rollenspiel oder ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist mehr oder weniger so etwas Ähnliches wie ein Computer-Rollenspiel, nur dass es keinen Computer beinhaltet, sondern biologische Computer, mehr oder weniger.
Ja, die leistungsstärkste Festplatte des Planeten. Mhm. Dein Gehirn.
Die Vorstellungskraft. Es gibt einen genau. Es gibt einen Hauptcomputer, den nennt man dann meistens Dungeon Master oder Game Master oder Kampagnenmeister, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall der sich die Geschichte ausgedacht hat und so ein bisschen die Welt, die dann erzählt wird, ein bisschen zum Leben erbringt. Basierend ist das dann meistens immer auf einem System. Die sehen recht unterschiedlich aus, aber da reden wir nachher noch in tieferer Einführung. Moment. drüber. Und dann wird halt, um zu schauen, ob was in dieser Welt funktioniert und die Geschichte, die der SpielleiterInnen. Genau. Sich ausdenkt, die ist halt eigentlich nur so gut wie das, was die Leute, die mitspielen, daran machen wollen. Und da das natürlich langweilig wäre, wenn jeder sagen könnte, okay, ich mache jetzt das und das und alles funktioniert, muss man natürlich gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Und damit hat man meistens Würfel. Dafür hat man meistens Würfel und man muss über einen bestimmten Wert kommen, gewürfelt, der unterschiedlich aussieht, um es zu gucken, also es basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Es ist für Leute, die Statistik in der Schule geliebt haben oder in der Uni geliebt haben, das ist ein Traum. Kann man sich sehr lange drüber nachdenken, welche Wahrscheinlichkeit denn jetzt mit welchem Würfel ist. Und, naja, ich komme vom Kurs ab.
Das ist eigentlich der langweilige Part des Games für mich. Also so, mich interessiert eigentlich sowas am wenigsten. Deswegen.
Aber genau, diese Welt, die der Dungeon Master dann erzählt, ist mehr oder weniger so wie ein Computerspiel. Nur, dass man halt, der Dungeon Master sich halt natürlich eine gewisse Vorstellung hat, was mit der Welt passieren kann und was nicht. Und das natürlich nicht fest geskriptet ist, ist alles ein bisschen freier. Und man kann dann auch, wenn man gerade nicht in einer Rolle ist, kann man mit dem Dungeon Master reden und sagen, eine Idee für meinen Charakter. Und wenn der Dungeon Master denkt, so geil, dann sitzt er meistens da auch und sagt, das ist eine super Idee, ich versuche mir das einzubauen. Und wenn es nicht gut ist, dann sagt er oder sie,
geht nicht.
Hast du Lack gesoffen? Ja. Und ich find's sehr schön, das zu spielen. Ja. Das ist ein bisschen freier als andere Medien. Und man macht was mit anderen Leuten. Man sieht noch.
Ja, es ist sozial. Ja.
Damals, als es noch in Ordnung war, sozial zu sein.
Man kann es ja auch online machen. Ich fasse das immer ganz gerne auch zusammen mit quasi das halt, also wie du gesagt hast, wie so ein Rollenspiel, quasi wie so ein Videospiel. Und du hast eigentlich, also es ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Impro-Theater mit so Regeln eigentlich. Mhm. Du denkst ja auch einen Charakter aus und den spielst du ja quasi dann richtig. Also im besten Fall bist du ja wirklich so ein bisschen theatermäßig drauf und wächst das Rollenspiel zum Leben. Und der Spielleiter ist dann so ein bisschen wie so der Regisseur und Producer, alles in einem, der dann quasi so die Schnittstelle ist zwischen der Welt und Spieler. Zumindest ist es eher so meine Perspektive, als weil ich häufiger Spielleiter bin und häufiger Spieler. Ist es immer so meine Perspektive als Spielleiter. Dass also diese Welt ist und ich stehe zwischen den Spielern und der Welt und ich versuche immer zu vermitteln, welche Auswirkungen jetzt dein Rollenspiel in der Welt hat. So. Ja. Genau. Und ich habe auch das Gefühl, ich glaube so, du hast gerade schon Gary Gygax gesagt, der das erste Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons erfunden hat. Mhm. Ich glaube, 71 ist das erste Buch released worden in den 70ern. Und ich glaube, da war das ja so ein bisschen auch bekannt. Also so da ging es, glaube ich, auch durch die Medien, weil das auch so ein bisschen so einen negativen Satanic Panic ausgelöst hat, auch mit in den USA, so eine Phase, wo ganz so konservativ ist schon fast das falsche Wort, aber so Christen, die irgendwie was gegen die normale Welt haben, gesagt haben, ja, das ist ja alles ganz schlimm und böse. Und da war es, glaube ich, so bekannter. Also ich kenne ältere Leute, die wissen, was ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Und dann gefühlt so ganz lange nicht mehr so. Also so die 2000er, so wo wir noch Kinder waren, habe ich das Gefühl, war das nie Thema. Ich wusste, ich kann es gar nicht. Und jetzt, also wir spielen ja so seit 8-9 Jahren eigentlich, glaube ich.
Ja, irgendwann als die Rock Beans das erste Mal ihren
Oh ja, stimmt, das stimmt.
Das war das hatten, kurz danach haben wir, glaube ich, mit dem guten Dennis.
Ja, nochmal ein Shoutout wieder.
angefangen.
Ja, stimmt, das ja. Stimmt. Und das muss, glaube ich, 2012 gewesen sein. Und ja, ich habe das Gefühl, dass du seit ein paar Jahren kennen wieder mehr Leute Pen & Paper und Dungeons & Dragons. Seit ein paar Jahren hat das wieder so einen Hype irgendwie. Das ist eigentlich cool.
Ich ja. habe es leider auch eigentlich einen Tacken zu spät, um wirklich aktiv da angefangen zu haben, gemerkt. Ich hatte so meine Zeit mit 12 bis 16, bis ich, hatte ich, glaube ich, eine Zeit, wo ich sehr viel Miniaturfiguren angemalt habe und das alles ganz geil fand. Können wir darüber reden? und
wir machen noch
das
mal
eigentlich immer das, was ich machen wollte, war irgendwie Geschichten erzählen und Mittelleben. Und das dachte ich, dann kann man das da machen, aber ich hatte halt nie eine Ahnung, dass es halt so Sachen gibt wie das schwarze Auge oder Dungeons & Dragons.
Ja.
Und im Nachhinein denke ich mir, hätte ich doch mal. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen.
Voll, ja. Ich glaube, ich hätte damals nicht die Freunde gehabt, wenn ich das hätte machen können, aber...
Ich schon.
Ja, glaube ich. Aber kannst du dich daran erinnern, das war genau die Phase, da haben wir nämlich, wir wollten Kurzgeschichten schreiben, also wir wollten ja schreiben, und dann haben wir uns eine Welt ausgedacht.
Yes.
So richtig so mit Karte und unterschiedliche Gebiete, also eine Fantasy. Ich glaube, das war so die Phase, wo Steampunk ja so voll cool war, und dann haben wir so eine Steampunk-Welt ausgedacht. Und genau diese Art von Worldbuilding und sich Welten ausdenken und so und diese Geschichten in dieser Welt dann überlegen und schreiben, das hat uns ja auch super Spaß gemacht. Und das ist ja eigentlich so das Fundament für Pen and Paper Rollenspiele quasi so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Es ist halt, also für mich ist halt irgendwie ein Stück weit schon Freiheit, die halt natürlich nur vorgestellt ist, aber man kann sich so ein Stück weit selber neu ausprobieren. Am Anfang ist man ja, oder versucht man ja meistens irgendwie sich selber zu spielen, bis man irgendwann merkt, das ist relativ langweilig.
Ja, das stimmt.
Ich habe Schreinern 2 Skillpunkte von 100. dass man dann halt meistens irgendwie Archetypen baut oder neue Charaktere erfindet und versucht, mit denen zu spielen. Das ist, ich finde, es hat was unglaublich Befreiendes und auch irgendwie man versucht sich dann mehr in andere Menschen reinzudenken. Vielleicht ist das auch
voll
ein bisschen zu weit gedacht, aber
Ich würde sagen nicht, weil es gibt ja, also so, ich glaube gerade als Teenager, gerade so diese Fragen, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein? Und man ist ja im Leben immer auch so mit Rollenbildern konfrontiert und ich weiß nicht, also ich halte auch viel davon, das Leben so zu sehen wie eine Performance, also so, wir haben ja alle Masken irgendwie und wir sind ja auch immer auf eine bestimmte Art und Weise, je nachdem, wo wir sind. Und dann ist oder Pen-and-Paper-Rollenspiele geben einem ja auch so ein bisschen so eine Plattform, mal was auszuprobieren, so, ne? Also so mal andere, in alle Rollen zu schlüpfen, mal wirklich in den Stiefeln von jemand anderem zu gehen und zu gucken, wie sich das anfühlt und sich da auch auszuprobieren. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen über Critical Role, die ja auch, sag ich mal, eine große, also die glaube ich, über Twitch oder YouTube Livestream
Twitch.
Jetzt seit ein paar Jahren schon
Dungeons
& Dragons spielen und das streamen und unendlich viele Zuschauer haben und Leute, die sie supporten. Da habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass gerade so auch in der LGBTQA-Szene das so auch voll das Thema ist, weil du nämlich ja in unterschiedliche Rollen schlüpfen kannst so und dich auch ausprobieren kannst und gucken kannst, ey, wie fühle ich mich eigentlich wohl? Vielleicht in einer Welt, in der ich eigentlich das Gefühl habe, hier passe ich nicht so richtig rein. Und ich glaube, das ist auch voll was Wertvolles sein kann, sich da auch auszuprobieren.
So. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
Und das, ich weiß nicht, wie das bei Schauspielern und Schauspielerinnen so ist, aber ich stelle mir es immer so vor, wenn du schlüpfst in so eine Rolle und dann machst du da dein Theater und du bist so voll, du gehst ja so auf in irgendwie in etwas anderem irgendwie. Und verkörperst irgendwie was anderes. Das stelle ich mir auch immer so befreiend vor, irgendwie mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Das ist ja auch so im Kleinen, in weniger Verrückten ist es dann auch ein bisschen Pen and Paper, ja.
Das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, du hast ja gerade schon die Satanic Panic aus den 70ern und 80ern angesprochen. Hast du schon mal Artwork von den ersten Dungeons & Dragons Büchern gesehen?
Ich kenne das Cover von der ersten Ausgabe.
Das ist, glaube ich, schön so mit schwarz-weiß gezeichnet oder so, ne?
Ach so, nee, dann war das, glaube ich, AD&D oder so, ich weiß nicht mehr genau. Also das erste Cover mit Farbe, also nicht dieses vor D&D-Ding. Da ist auch irgendwie wie so ein Monster, so ein rotes Monster, so ein bisschen so teufelmäßig. Also das ist zumindest das Bild, was ich im Kopf habe.
Ich sag mal, weil es gibt halt wirklich so aus den 80ern bis 90ern, glaube ich, Bilder, wo man das auf jeden Fall versteht. Dann sind da, also auch in der Welt von Dungeons and Dragons gibt es dann irgendwie Dämonen und Teufel und all so ein Zeug und dies und das und blablablub. Und wenn man das jetzt irgendwie wörtlich nimmt und dann nicht wirklich viel mehr drüber nachdenkt, kann man schon verstehen, warum man davor Angst haben könnte.
Das ist ja auch so ein bisschen so ein, man muss ja schon auch so ein bisschen so ein magisches Weltbild zu haben, um da irgendwie vor Angst zu haben.
Das stimmt.
Und es gab, glaube ich, mal auch so einen Film mit Tom Hanks, ohne Witz, so ein Anti-Dungeons & Dragons Film.
Ja,
mit Tom Hanks.
Das habe ich schon gesehen.
Das war weird, wo dann auch, ich kenne nur eine Szene, wo dann irgendwie jemand zu Tom Hanks dann sagt so, hey, aber es ist ja nur ein Spiel, und Tom Hanks ist so, wo bin ich? Ja, Realität und Spiel kann man nicht mal auseinanderhalten, und ich glaube wirklich, dass ich mit Dämonen gegen Dämonen kämpfe oder so. Das war ein bisschen weird. Mhm. Ja, wenn ich Players Handbook Dungeons & Dragons eingebe, dann ist das Erste, was kommt, genau das mit diesem komischen, mit diesem roten Vieh, was vor diesem Feuerding steht. So ein bisschen aussieht wie so ein chinesischer Drache.
Ja, ich sehe es. Ja, das war nicht unbedingt das, was ich gemeint habe, aber es ist auf jeden Fall was man so sehen könnte. Also es ist halt... Die Bilder, die gezeigt werden, sind sehr mit, ich würde jetzt mal sagen, so mittelalterlichen, christlichen Teufelsbildern zu vergleichen. Und deswegen, also kann ich verstehen, wenn man sich da wirklich überhaupt gar nicht mit beschäftigt und das nur sieht und denkt, oh, das habe ich gelernt, das ist schlecht, das soll mein kleiner Karl Otto nicht machen, da habe ich Angst um den. Ja. Aber eigentlich ist es meiner Meinung nach etwas sehr Befreiendes. Und vielleicht sollte es. Vielleicht wollen konservative Leute auch nicht befreite Leute im Kinderzimmer haben.
Im Kinderzimmer, ja.
Sollen wir über das erste System reden?
Ja, können wir machen. Sollen wir mit Dungeons & Dragons anfangen oder sollen wir anfangen, wie wir angefangen haben?
Oh. Ich glaube, das System habe ich gar nicht mehr so im Kopf, aber gerne.
Ich glaube, das war auch ein selbstgemachtes.
Das Zombie-Ding?
Genau, ja.
Nee, das ist ein eigenes.
Wirklich?
Ja.
Achso, ich dachte immer, er hat das irgendwie noch angeschnackt. Nee, das kann ich tatsächlich nicht.
Ich habe, glaube ich, mal versucht, ein Regelbuch davon zu bekommen und habe ein halbes Jahr später den Menschen geschrieben, als er mir irgendwie so ein Elbenwald-mäßig, ich verkaufe irgendwas, habe ich geschrieben, ob das denn auch immer noch kommt. Und er meinte, ja, weiß ich nicht, gerade die Lieferengpässe, sie können auch das Geld zurückhaben. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann Geld zurück.
Ja, ach krass, okay. Wusste ich gar nicht. Ja, das erste, was wir gespielt haben, war auf jeden Fall irgend so ein Zombie-Ding. Und ich finde auch bis heute noch das Zombie-Setting mega gut für so Pen-and-Paper-Dinger. Weil häufig ist es ja immer, wenn du so eine eigene Welt hast, wo du dich reindenken musst, dann ist es immer so dieses, kann ich das jetzt machen und kenne ich jetzt den... Ist ein Schmied in dem Dorf? Ist es normal? Weiß ich das? Wer ist eigentlich der Präsident oder der König? Oder so? Und wenn du aber sagst, so ja, real world, also so echte Welt, nur halt mit Zombies, dann weißt du halt, du weißt, dass du ein Fahrrad kriegst und du weißt, dass es sowas gibt wie ein Taschenmesser, was du gebrauchen kannst und so. Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich mag auch so ein bisschen gruselige Settings, meine ich auch.
Das stimmt. Wobei ich das Setting nie wirklich gruselig fand. Ich weiß auch nicht, warum. Beim ersten Mal war das ja noch so, als wir das gespielt haben, da war das in einem Firmensitz in irgendeinem Hochhaus. Da war das Ende, glaube ich, relativ spannend, als man dann vor Zombies weggelaufen ist. Und,
Wobei das, also da, ich glaube, das war eher so auf Action auch ausgelegt. Ne? Es gab ja dann auch so ein, wir hatten dann in der Story auch so einen Agent, der so aufgetaucht ist und weg war und so. Aber ich fand auch so ein paar...
Aber das war ja schon die zweite
Session. Okay, wollen wir mit D&D anfangen?
also das ist halt problematisch, weil dieses System halt, also ich habe davon keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, dass es auf D10 Würfel aufgebaut ist.
Also D10 heißt D-Dice, also Würfel. Also ein 10-seitiger Würfel.
Genau.
Und das ist besonders an Pen and Paper, das ist immer so... 4- bis 100-seitige Würfel eigentlich gibt.
Ja, wobei es auch keine 100-seitigen Würfel gibt. Aber da kann man die Mathematik nehmen und sagen, es ist ein Dezimalsystem, ich habe einfach zwei Zehnerwürfel, dann kommt man auch auf 100.
Ja, aber 100er-Würfel hört sich cool an, dann denken wir mal, man hätte so einen riesigen Fußball.
Das sollte man eigentlich mal machen.
Ja, voll. Gibt es bestimmt auch 100 pro, gibt's das.
100 pro? Ja.
Oh, du Füchschen.
Das zweite und eigentlich auch eher das, würde ich sagen, das wichtigste System, das man lernen sollte, weil es dann doch Leute auf dem gesamten Globus verbindet, ist D&D, Dungeons and Dragons, der Klassiker überhaupt. Es basiert auf 20-seitigen Würfel hauptsächlich. Und was da im Gegensatz zu DSA, da kommt man nachher noch zu, das schwarze Auge, das ist das deutsche Pendant dazu, ist, dass man mit einer 20 einen kritischen Erfolg hat und mit einer 1 einen kritischen Misserfolg. Also, man denkt sich, man hat viel gewürfelt und denkt sich, oh Mann! Und hast du Erfahrung mit Dungeons & Dragons?
Also Dungeons & Dragons, also, wie du auch gesagt hast, ist ja das älteste und das bekannteste und häufig auch so wie so ein Synonym für Pen-and-Paper-Rollenspiele, weil es halt so groß ist. Aber ich habe Dungeons & Dragons halt, also ich kannte es halt immer, ich habe es halt nie gespielt gehabt. Und ich glaube, einmal habe ich es gespielt als Spieler, das war in der Physikfakultät in Hamburg, stimmt, in der Uni. Stimmt, ja. Da hattest du irgendwie...
Rollenspielabend war da.
Genau, ja. Und da bin ich bis heute noch, ich bin hauptsächlich Spielleiter eigentlich und ich war bis heute beeindruckt von diesem Spielleiter, weil wir innerhalb von einer halben Stunde angefangen haben mit fertigen Charakteren. Und normalerweise heißt es immer so 2 Stunden lang, mit Schweiß und Tränen, die sich Charaktere irgendwie zu bauen und dann, wie ging das nochmal mit dem System und ich muss noch hier radieren und da und der hat das richtig gut gemacht.
Das stimmt.
Und der hat alles improvisiert.
Ja.
Ohne sich quasi vorher eine Welt oder ein Setting auszudenken.
Das war auf jeden Fall ganz gut.
Das war cool. Und das hat Spaß gemacht. Dadurch, dass du auch so ein klares Klassensystem hast, ne? Du hast ja den Krieger, den Magier und so weiter und so fort. Du hast dann sofort auch so Archetypen, die du dir dann vorstellen kannst, wenn du spielst, an denen du dich orientieren kannst. Und es macht Spaß. Also so, ich finde es faszinierend. Ich habe keine Ahnung, es gibt ja auch eigene Welten von Dungeons & Dragons. Also so, du hast halt dieses Regelsystem, aber eigentlich ist da auch eine ganze Welt hinter, auf die du zugreifen kannst.
Und das Hauptding ist ja Faerun mit Baldur's Gate und Neverwinter.
Ja.
Das sind ja so Sachen, die man auch aus Computerspielen vielleicht ein bisschen kennt. Aber das ist so das Hauptding.
Stimmt. Und da habe ich halt überhaupt keine Ahnung von mich aus. Ich sehe immer nur, dass du die Bücher hast im Schrank.
Ja, ich habe neben der einen kurzen Runde, die wir dann in der Physikfakultät gespielt haben, habe ich 2 Runden gehabt, beides mit einem guten Freund von mir, den ich aus der Schule kenne, er als Dungeon Master, eine auf Englisch, eine auf Deutsch. Die Englische ist irgendwann zusammengebrochen, die Deutsche soll irgendwie noch aufrechterhalten werden, aber das ist auch länger her, dass wir gespielt haben. Ist ein bisschen schade, weil da sieht man, kann man den ersten großen Minuspunkt machen. Wenn nicht alle wirklich Bock haben, dann funktioniert es nicht. Und wenn nicht alle da irgendwie hinterher sind, dann wird halt auch nichts.
Ich glaube, das ist ja fast so ein Klischee oder so ein Running Gag, auch wenn bei vielen so Pen-and-Paper-Memes ist immer so dieses so, eigentlich, also so, wenn alle richtig Bock haben, dann ist das Geilste, was du machen kannst. Und sobald die Hälfte der Leute immer so, da kann ich nicht und ich kann aber nur eine Stunde oder so, dann kannst du eigentlich direkt lassen, weil das irgendwie, dann ist der Flair schon raus. So, ja.
Und was ich sagen muss, wie ich Dungeons & Dragons immer sehe, das ist so der Actionfilm-Verschnitt von den Rollenspielen. Das ist sehr, also man muss sich natürlich sehr langsam schon einen Charakter aufbauen. Das ist mitunter recht kompliziert und manchmal auch ein bisschen verwirrend vom System her. Aber eigentlich, wie gespielt wird, so, man hat immer einen Würfel, würfelt mit diesem einen Würfel auf ein Attribut und du weißt so, 20 ist gut, 1 ist schlecht und dann bam. Du musst nur ein bisschen den Kopf rechnen und dann kannst du dich freuen, wenn es irgendwie funktioniert. Und es ist alles, ich finde es relativ simpel, dabei aber dann noch recht komplex.
Das hast du also schön gesagt.
Es ist nicht simpel. Also es ist simpel in der Hinsicht, dass man sich, also ich, für mich fühlt sich dann immer so ein bisschen actiongeladen an.
Ja, voll.
Also man macht einfach was und denkt sich so, bam, ein Würfel, zack, durch, geil.
Ja.
So, und.
Ist nicht erst so, ah ja, wir kommen jetzt in den Kampf, jetzt holt mal jeder irgendwie seine Trinkflasche raus und jetzt müssen wir hier eine halbe Stunde warten, sondern es ist so, ist schon, also so, schon Spannung mit dabei, so ja, auf jeden Fall, ist, ja.
Ein bisschen Spannung mit dabei. Wenn man in die Zaubererklassen geht, da gibt es einige, die Magie anwenden können, dann wird es meistens ein bisschen komplizierter, aber dann wird das Spiel auch um einiges lustiger. Weil die meisten Zauberer, glaube ich, die man benutzen kann, die sind eigentlich eher für außerhalb des Kampfes angesehen. Hm. Und das ist jetzt der neueste Charakter, den ich gemacht habe. Das ist ein Zauberer, der eigentlich nur auf, okay, ich versuche Leute zu betüdeln.
Betüdeln, also ein Bade quasi.
Nee, kein Bade. Ein Magier. Ein Magier.
Okay. Ich bin ja so ein bisschen der Spielsystem-Muffel irgendwie. Ich bin überhaupt kein Fan so von Regeln und Zahlen und Mathematik. Da bin ich schnell raus. Das Komische ist, dass ich häufig Spielleiter bin. Aber, oder gerne Spielleiter bin auch. Aber.
Da musst du ja nicht viel damit machen. Ne? Da müssen die anderen sich ja damit auseinandersetzen, wie weit man die Regeln.
Ja, ach so. Gut, die anderen können sich dann beschweren, wenn ich was nicht checke. So, das stimmt. Aber eigentlich ist es ja wirklich so, dass der Spielleiter oder die Spielleiterin diejenigen sind, die eigentlich sich mit den Regeln auskennen sollten. Eigentlich müssten das die spielen eigentlich nicht, aber ja, genau. Und ich fand so ein bisschen, ich glaube, hätte ich keine Erfahrung gehabt schon, dann hätte ich auch beim ersten Mal gedacht, so, puh, okay, puh, weil ich habe, glaube ich, damals kein Magier gespielt, sondern einen
Kleriker?
Nee, so andere Form von Magier.
Oh, da gab es viele. Meinst du
ein Zauberer? Genau, Zauberer habe ich gespielt. Okay. Und das war so ein bisschen halt, das war das erste Mal, dass ich überhaupt, weil ich, selbst in Videospielen mache ich immer großen Bogen um Magie, weil ich denke mir so, ey, gib mir einen Knopf und eine Handbewegung und läuft bei mir so. Ich warte auf den nächsten Story-Abschnitt so oder diesen nächsten Dialog. Und so ist es auch bei Pen and Paper, so, ey, ich hab keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock. Ich will einfach draufhauen und würfeln und dann wenigstens, also dann will ich weiter Dialoge und Leute kennenlernen und die Welt entdecken. Und aber es hat trotzdem, also mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es überfordernd wirkt für viele, so die neu ansteigen. Aber trotzdem ist es, fand ich super spaßig, auch mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn du einmal drin bist, dann es hat ja auch eine gewisse Logik. Wenn du einmal drin bist, dann musst du ja nicht jedes Mal neu überlegen, sondern.
Das stimmt.
Kannst du irgendwann aus der Hüfte schießen, aus der Hüfte würfeln.
Ja.
Ich weiß nicht, ich hab jetzt noch das schwarze Auge aufgeschrieben, du hast es vorher noch erwähnt, das quasi so ein bisschen das deutsche Pendant zu Dungeons & Dragons ist, was von 1984 ist, habe ich mir aufgeschrieben. Also auch schon recht alt, oder viele sind eigentlich so alt. und genau, aber ich muss, also so, bei mir ist schnell alles gesagt, über das schwarze Auge. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kenne einen, der das gespielt hat, eine lange Zeit, und der auch immer gesagt hat, das ist das beste Regelsystem, weil es ist halt komplex. Und es ist so viel komplexer und so viel deswegen halt auch besser als Dungeons & Dragons oder andere Systeme. Aber ich habe keine Ahnung. Und das war für mich immer so ein abschreckendes Ding. Mhm. So, hey, das ist ein deutsches Regelwerk und deutsche Regelwerke sind gleich, so wie Deutschen halt auch immer gerne Strategiespiele spielen, Logik und komplexe Systeme, und dann bin ich halt schon raus.
Es muss so detailgetreu an der Realität sein, wie möglich.
Genau.
Das stimmt, verstehe ich. Du hast aber schon mal zumindest in Runden mitgespielt, bei denen das Regelsystem auf DSA basiert.
Ja.
Bei denen ist die letzten zwei Male von diesem Zombie-Dingens.
Aha.
Da gab es irgendwann einen Switch. Ich glaube, das erste Mal, dass wir gespielt haben, war mit diesem Zombie-Regelwerk, das danach nie wieder benutzt wird. Und danach haben wir schon angefangen mit einem Abklatsch von DSA. Also nicht so ganz, sondern so ein bisschen verändert. Da war das auch schon mit dem D20.
Ich glaube, das meinte ich mit dem, dass Dennis ja dann irgendwie so ein Homebrew-Regelwerk sich gemacht hat. Ah, okay, das war DSA. Ja. Warum hat er das gemacht?
ich glaube, Dennis hat relativ viel DSA gespielt.
Ah, wirklich?
Aber
hätte man nie vor.
Ja. Mit ihm habe ich da auch schon mal drüber geredet, dass er, ich meine, dass ich mich daran erinnere, aber ich kann auch sein, dass ich mich da vertue, dass ich halt D&D cool finde und er nicht und er DSA cool findet.
Ja, genau. Wegen
diesem Grund, dass es halt sehr speziell ist und du hast halt sehr, sehr viele einzelne Würfe. Und das finde ich aber eigentlich so.
Ich habe auch zwei Freunde oder zwei Bekannte, die auch immer, wo das auch immer Thema war. Was ist besser, D&D oder DSA?
Und da muss ich sagen, ich find DSA nicht cool, weil du nie wirklich weißt, so, wann du jetzt eigentlich was bestanden hast, weil da basieren die Würfe oder die Tests. Nee. Also wenn du etwas machen möchtest, zum Beispiel du kletterst eine Wand hoch und kannst klettern, dann würfelst du halt nicht nur auf ein Attribut, das irgendwie ansatzweise auch darauf passt, wie in D&D wäre es Akrobatik, sondern du würfelst erst auf Geschicklichkeit, dann Fingerfertigkeit und dann auch irgendwie Mut oder so.
Ah, okay, das ist DSA. Okay.
Ja, und muss daraus dann irgendwie in jedem Wurf irgendwie unter eine bestimmte Schwelle kommen, also eher auf die 1 zielen als auf die 20. Wenn du aber 1 nicht schaffst, dann kann es sein, dass du es noch schaffst und dies und das und es ist nachher eigentlich nur... Dass du
irgendwie ausgleichen kannst.
Dann. Ja. Also für mich ist, war es gefühlt so, okay, du würfelst halt und nachher sagt der Dungeon der Spielleiter so, ob es geschafft ist oder nicht und du hast nicht so viel Einsicht da rein.
Ja.
Was für einen Spielleiter, glaube ich, relativ gut ist, weil er halt die Geschichte erzählen möchte. Und wenn er sagen will, so, du kommst die Wand da nicht hoch, dann kommst du die Wand da nicht hoch. Auf der anderen Seite ist es halt unglaublich frustrierend, wenn du dann halt irgendwie dreimal würfelst und den ersten Würfel schon verkackst und dir denkst, so, ja gut, dann bringt das eigentlich auch nichts.
Ja. Dass so jede Probe ist dann irgendwie so, du würfelst, das ist so wie so eine Hausarbeit abgeben oder so eine in der Schule irgendwie, du schreibst eine Arbeit. Und dann gibst du die ab und dann musst du erstmal noch warten, bis der Papa das abnickt, irgendwie, ja. Der Spielleiter oder so.
Ja. Oder ich glaube, es gab dann immer noch den kritischen Erfolg. Und ein kritischer Erfolg ist, wenn du halt zweimal eine 1 würfelst danach noch. Also du hast einmal verkackt, musst dann theoretischerweise noch zweimal eine 1 würfeln. Denkst du dann natürlich im Hinterkopf so, ja, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 400, aber ich mache es mal. Und
ich glaube, wenn du als Spieler oder Spielerin da ja irgendwie Durchblick hast, dann fieberst du ja bei jedem Wurf mit, denn fieberst du ja nicht einmal mit, sondern dreimal.
Ja, aber dann fieberst du halt dreimal mit und ich weiß nicht.
Nee. Okay.
Einmal würfeln, was sehen und dann sofort.
Ja.
Ich brauche mein Dopamin, Alter. Ich muss schnell wie möglich.
Ja, wenn du den ganzen Tag spielst, dann brauchst du ja auch mal was anderes als Kaffee.
Ja.
Mal einen spannenden Würfelwurf, ja.
Deswegen, also es ist. Es hat schon was. Da gibt es, glaube ich, auch eine eigene Welt.
So ja,
zwei,
ja, das
zwei eigene Welten.
Da gibt es, glaube ich, sogar auch Videospiele, die darauf basieren, aber die sind, glaube ich, nie so bekannt geworden oder haben auch, glaube ich, also ich kann, ach, keine Ahnung, Halbwissen.
Ja.
Es gibt Videospiele, Punkt.
Die auf Rollenspielen basieren. Voilà.
Ja. Ja, ich glaube, das sind gefühlt so in Deutschland die beiden größten. Das sind ja auch eben Fantasy-Dinger, ne?
Mhm.
So, oder so klassische High-Fantasy-Dinger, wo du merkst, so, die haben alle, die mochten alle Tolkien irgendwie, die mochten alle
Herr der Ringe. Das ist ja eigentlich so das Ding, wo es halt groß wird, ne? Oder wo es halt meiner Meinung nach richtig cool wird. So, wenn man eine richtige Geschichte erzählt hat und schon mal aufgebaut hat, so, dass man sich nicht fragt, wieder, okay, ich komme jetzt ins Dorf rein und weiß nicht, ob es irgendwie einen Schmied gibt oder nicht, sondern dass, wenn man das schon weiß, wenn man schon ein bisschen länger gespielt hat, dann kann man halt irgendwie das nutzen, um so wirklich in eine Welt abzutauchen.
Ja.
Und,
das glaube ich auch. Ich glaube da, also so, es gibt ja entweder kannst du eine Kampagne spielen oder so ein One-Shot-Abenteuer, also entweder du hast halt eine Truppe und ihr trefft euch regelmäßig und spielt, oder du hast halt so einmal einen Abend eine kleine Story oder eine so, ne? Und ich glaube, wenn du echt immer wieder zurück kannst in diese Welt, die du auch mit irgendwie geformt hast, ich glaube, Kampagnen sind da natürlich dann besonders geil irgendwie.
Das stimmt.
Das glaube ich, ja.
Ich glaube, für One-Shots sind dann eher die Zombie-Abenteuer ganz gut, weil man da sehr schnell einsteigen kann.
Das stimmt, ja.
Das nächste System, das jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer wird in der nächsten Zeit auch noch.
Okay.
How to be a Hero?
Ach so, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich kenne How to be a Hero nur als Open Source Regelwerk, das online quasi, also ist jeder quasi so ein bisschen, das, also du musst kein Buch kaufen dafür, sondern ist online einsehbar. Und ich kenne das von den Rocket Beans.
Ja, ich kann das eigentlich auch nur von den Rocket Beans. Ja. Das auch nie gespielt, aber es ist ja eigentlich schon relativ ähnlich dem nächsten das System, das wir auch noch ansprechen wollten. Aber also dieses System basiert auf einem W100-Wurf und du hast dann... Es ist eigentlich sehr offen gestaltet, finde ich. Also, dass man nicht irgendwie so diese harten Attribute hat, wie Stärke, Konstitution und was auch immer. Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit. Ja. Mut.
Glück.
Sondern Glück ist auch immer so ein Ding, da denke ich mir, warum?
Das hilft ja, mir das ist echt jetzt. So. Es gibt ja auch teilweise, du hast ja auch so diese, bei Bethesda Games, bei Fallout hast du doch auch diese
Special.
Special, genau. Und da gibt es auch immer, das Special, das Alien Special heißt Luck und ich denke mir auch immer, was bringt mir das genau? Aber ich mache immer, glaube ich, immer 6 Punkte da rein. Immer leicht überdurchschnittlich, weil ich mir immer denke, so, was passiert dann? Was habe ich davon?
Ich weiß es nicht. Ich verstehe es so wenig, dass ich da meistens so 2 bis 3 Punkte reintue. Was dann natürlich auch immer. Ich bin da der richtige Rollenspieler, weil ich spiele ja dann meistens eine Person, der es nicht so gut geht, die halt überlebt hat, aber der ist ja meistens so, wenn man jetzt an den an New Vegas denkt, der Dude, der in den Kopf geschossen wurde. Gut, er hat überlebt, aber es ist halt nicht so gut, dass ihm in den Kopf geschossen wurde.
Ja, das ist die Frage. Ist er unlucky, weil ihm in den Kopf geschossen wurde, oder ist er lucky, weil er hat einen Kopfschuss überlebt? Ja, von der 50-Cent-Frage.
Beides. Wurde der auch in den Kopf geschossen?
9-mal in den Körper. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, auch nicht. Kleiner Hip-Hop cool. Trivia hier in der Ecke. Ja, How to Be a Hero verbinde ich halt mit Rocket Beans und all die Abenteuer, die Hauke Gerdes für die Rocket Beans schreibt, basieren ja auch auf How to Be a Hero.
Das stimmt.
Und ich glaube, da gibt es auch überhaupt keine Welt zu oder so. Ne? Nee, Dungeons & Dragons, die auch sagen, hier ist Regelwerk und übrigens, hier hast du noch eine Welt, die dazu geliefert wird, sondern How to Be a Hero sind einfach nur Zahlen, die du nutzen kannst für dein ganz eigenes Abenteuer.
Ja.
So habe ich es verstanden zumindest. Ich weiß nicht, ob Leute auch Abenteuer schreiben für dieses Regelwerk, wahrscheinlich schon.
Ja, ich glaube, du kannst, also wenn du diese Regelwerk-Boxen kaufst, dann hast du halt so eine Geschichte mit dabei. Also wenn jemand Interesse hat, man kann das ganz gut im Internet schauen, bei den Rocket Beans einfach Pen and Paper eingeben, Pen and Paper Rocket Beans, und man findet mannigfaltig Möglichkeiten, da irgendwas zu sehen. Ganz lustig, die Jungs.
Ja, voll. Also so Tears, Beards, das waren ja so die beiden Tears, großen. Beards,
Morrigan Manor.
Stimmt, oh ja, oh, das hat immer Spaß gemacht.
Ja.
Morrigan
Manor. Ich hasse mein Leben.
Morrigan Manor ist ja auch so ein bisschen, das geht schon eher in die Richtung von Rollenspielen, die ich auch gerne spiele, oder wo ich eigentlich auch immer gerne Spielleiter bin. Und zwar, ist mein Hausregelwerk eigentlich, womit ich mich überhaupt auskenne eigentlich, ist das Call of Cthulhu-Regelwerk. Oder wie es True Cult-Leute sagen, Cthulhu.
Cthulhu.
Habe ich gelernt, dass das Cthulhu eigentlich von echten Sektenmembern Cthulhu genannt wird. Das ist auch schon sehr alt, ist von 1981.
Also bist du ein Sektenmember?
Nee, ich sag Cthulhu.
Okay.
Das ist von 1981, ist auch schon sehr alt tatsächlich. Auch eines der Oldschool-Systeme. Und das funktioniert halt ein bisschen anders. Also so spielt quasi in der Welt, oder es basiert so ein bisschen so auf den Kurzgeschichten und den Geschichten von H.P. Lovecraft, Horrorautor aus dem frühen 20. Jahrhundert, der eben, ja genau, eine Cthulhu-Saga, Call of Cthulhu ist eigentlich auch eine Kurzgeschichte, die er geschrieben hat, der Titel. Und alles so 20er, 30er Jahre, Grusel, so New England mäßig so um Boston rum, also immer so ein bisschen, alle haben irgendwie schicke Klamotten an und Jazz, aber trotzdem noch so ein bisschen alles düster, Regen, und dann hast du halt irgendwie den Horror aus dem Universum und irgendwelche Monster. Und es ist immer so ein bisschen so, es gibt so das normale Leben und dahinter lauert dann irgendwie so geheime Gefahren aus dunklen Höhlen mit schaurigen Ghulen, die irgendwie die Leute wahnsinnig machen, wenn sie hinter diese Geheimnisse schauen und sowas. Ach, sowas liebe ich immer, sowas Schauriges. Da habe ich Spaß dran. Und das macht für mich auch so Spaß, weil es halt auch in der Real World spielt, ne? Also es ist kein High Fantasy, sondern es ist halt, ja, Low Fantasy. Also es spielt so in der echten Welt der 20er, 30er Jahre. Und da dann so Detektivgeschichten sich auszudenken und zu schreiben, das hat mir immer Spaß gemacht. Immer so Detektivgeschichten mit so, die halt, die Spiele heißen auch Investigatoren in in diesem Regelwerk. Und das hat mir immer ein bisschen mehr Spaß gemacht, als einfach nur, geh hin und töte den Drachen. Genau, und wie du auch gesagt hast, das Regelwerk basiert auch auf einem W100-Ding. Also du hast halt, und das fand ich so geil, als jemand, der eigentlich keine so Probleme mit Regeln hat. 0 bis 100, ja, das ist so eine,
1 bis 100.
ja, 1 bis 100, ja, stimmt. Das ist so, damit kann ich was anfangen, so, weißt du, so 100%, 50%, ich weiß ungefähr, wie viel 50% sind, weil da habe ich ein Gefühl für, das sind, ne, das ist anders
Das
als so
stimmt.
W20 Würfel oder W10, und da habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, du bist, weiß ich nicht, ganz gut in Schleichen, dann hast du da 70 und du würfelst halt so, dass du unter die 70 kommst und desto höher dein Skill ist, also wenn du 100% hast, dann trifft quasi jeder Würfelwurf sozusagen.
Außer ein kritischer Misserfolg, oder?
Auch so ein kritischer Misserfolg, das stimmt, also außer 100. Und genau, das irgendwie, das fand ich immer cool, das hat mir Spaß gemacht. Und genau, auch für einen Regelmuffel wie mich war das irgendwie dann so ein bisschen einfacheres System tatsächlich, würde ich sagen. Auch für Anfänger ein bisschen simpler.
Das ist relativ präzise und ich weiß auch gar nicht warum, aber was mir dabei immer, ich weiß wirklich nicht warum, was mir da immer sauer aufstößt, ist, dass wenn du umso niedriger du würfelst, umso besser würfelst du.
Ja.
In meinem Kopf ist halt immer, okay, wenn ich richtig gut
Okay.
würfeln will, dann muss er richtig hoch sein.
Ja.
Aber du versuchst dann ja immer unter deinen Wert zu würfeln, was an sich einfacher ist, aber für mich sagt dann mein Kopf so, ja, ich will da ja eigentlich drüber würfeln,
Ja.
aber dann ist ja umso höher der ist, umso schlechter, dann ist es
Crazy,
immer
ey.
problematisch.
Das ist ungefähr so wie bei, kennst du hier The Dictator, der Film, wo dann der Diktator Aladdin irgendwie das Wort positiv und negativ in Aladdin umwandelt? Die sind HIV-positiv und dann siehst du, wie er lacht und dann auf einmal komisch guckt und wieder lacht. So ungefähr bist du da wahrscheinlich auch. Du
Ja.
würfelst und, oh, ich habe mehr. Oh, fuck, ich habe mehr.
Aber das ist auf jeden Fall doch eines der besseren Regelwerke, weil
Schönes
ich finde es
Gesang.
fast einen Tacken realistischer. So, weil du hast halt. Es geht halt darum, irgendwie Wissen zu erlangen. Die Geschichten und die Probleme sind halt immer sehr, wie du schon gesagt hast, mit Detektivarbeit verbunden. Du musst irgendwas machen und nachdenken und versuchen, irgendwie die Punkte zu verbinden. Und versuchst das dann so nach und nach. Und es ist eigentlich so vollkommen gegen Gewalt aus ein Stück weit. Und wenn du halt Gewalt,
Oh, das
also
stimmt.
du kannst natürlich Pistolen haben und ich habe auch meistens Charaktere, die auch Pistolen haben, weil ich mir immer denke so, haha, ich bin Überfall.
Ja, wenn du gegen Menschen kämpfst, ist es ja auch hilfreich. Also in dem Spiel natürlich.
Ja. Aber das ist halt auch immer, wenn du diesen Weg gehen möchtest, auch wenn du es eigentlich nur als Sicherheit dabei haben möchtest, so, das ist halt Potenzial da, dass wenn du halt einmal getroffen wirst, bist du halt dann auch meistens nicht mehr am Spielen. Oder deinem Charakter geht es auf einmal sehr schlecht.
Ja, das ist auch tatsächlich das Besondere an Call of Cthulhu, dass du nicht wie bei Dungeons and Dragons einen Helden baust. Also so, bei Dungeons and Dragons ist es ja so, desto höhere Stufe du kommst, desto krasser bist du. Und irgendwann kommst du auf eine Stufe, wo du halt einfach der King bist, also du bist der Krasseste. Und bei Call of Cthulhu ist es eigentlich darauf angelegt, dass du immer schwächer wirst, desto älter dein Charakter wird. Weil du nämlich auch immer wieder, also du hast nicht nur Lebenspunkte, sondern du hast auch geistige Stabilität. Das heißt, wenn du gruselige Sachen siehst, dann macht das was mit deiner Psyche und du fängst irgendwann an, sag ich mal, Ticks zu entwickeln. Es gibt richtig so Listen in dem Regelwerk, also so eine Doppelseite einer Liste von Phobien, die du entwickeln kannst. Und dann gibt es noch eine Liste, wo irgendwelche psychische Störungen, die du haben kannst. Und dann kannst du immer auf die Störung würfeln. Und dein Charakter nimmt eigentlich ab. Ich habe das immer so ein bisschen versucht, wenn man doch länger spielt, dass man dann auch irgendwie vielleicht ein paar Sachen verbessern kann und ableveln kann auch ein bisschen. Dass es nicht so ganz devastating ist, dass man irgendwann denkt, so, ich brauche einen neuen Charakter, weil der ist unspielbar geworden. Aber das ist tatsächlich das Besondere an Call of Cthulhu, dass du kein Held bist, sondern eigentlich ganz fragiles, kleines Tierchen, das da irgendwie rumläuft. Und eben, also der normale Umgang mit Kämpfen eigentlich ist, wegzulaufen und nicht sag ich mal, in den Kampf reinzugehen. Also manchmal ist es schon sinnvoller, aber deswegen hat Call of Cthulhu auch ein eigenes Regelwerk, was Flucht angeht. Also so wie man sich bei Flucht verhält, das ist ein eigenes Kapitel quasi im Regelwerk, weil es halt wichtig ist in dem Fall. Ja.
Das ist witzig, ja. Ist dann irgendwie, wenn man das irgendwie mit Dungeons and Dragons vergleicht, wo es dann irgendwie, dann gibt es den Kampf und dann gibt es den Kampf mit Magie und und diese, ja, das und was man dann gegen Magie machen kann, alles und weglaufen ist halt nie so die Idee. Aber deswegen würde ich auch fast sagen, dass so Dungeons and Dragons ist halt so das, so der Actionfilm, weil das, was man ja, oder was ich auch ganz gerne habe, ist, wenn ich ein Rollenspiel spiele, so, ich bin dann der Held und ja, ich kann dann halt auch irgendwie, oder vielleicht auch nicht der Held, so, aber ich zumindest etwas Besonderes in der Welt, die gemacht
genau,
wird.
Ja, genau, ja,
das stimmt. Und du bist eigentlich auch in Dungeons and Dragons, da gibt es auch relativ viele Ausflüchte drüber, dass man ab Level 1 bist du eigentlich schon mehr als so der normale, normale Dings
in
der Welt. Bis du dann halt irgendwann Level 20 bist und eigentlich schon so zur Halbgottheit aufsteigst. Ja, das ist schon verrückt.
Ich glaube, ich fühle mich auch immer ganz gut bei Call of Cthulhu, wobei ich glaube ich nie gespielt habe. Ich war immer nur Spielleiter. Aber so dieses Gefühl von zu haben, irgendwie hinter den Vorhang zu gucken. Mhm. Und das sind die normalen Passanten, sie gehen über die Straßen, aber ich weiß, ich habe Wahrheit, die sie nicht haben. Und dafür, also so, das ist auch so ein Gefühl von, man ist irgendwie besonders, man ist abgesondert irgendwie. Mhm. Nicht weil man der Krassere ist, sondern weil man irgendwie tiefe Erkenntnisse hat, die andere nicht haben. Mhm. Von den gruseligen Dingen, die so unter den Straßen,
unter den Straßen?
Ja, ist nochmal diese runden Dinger aus Metall auf der Straße. Unter den Gullideckeln. So ein Horror lauert. Ja, das mag ich immer.
Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass es bei dir noch nicht so viele Horror unter den Gullideckeln lag, sondern eher nur im Wald nebenan. Oder?
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich hatte zwei, genau, also die Kampagne, die wir jetzt spielen seit einigen Jahren. Mhm. Ausgedehnt, das war eine Truppe, mit der ich gespielt habe. Da hatte ich noch eine Truppe. Und eine andere Truppe, mit denen habe ich auch. Also, es ist aber eigentlich eher so jedes Mal ein One-Shot-Abenteuer, aber halt mit den gleichen Charakteren. Mhm. Dann und jetzt habe ich das erste Mal so eine Open World gehabt oder mir ausgedacht für die Kampagne, weil ich Lust hatte, mal mir sowas aufzubauen. Und habe gemerkt, wenn du eine Detektivgeschichte hast, also One-Shot-Abenteuer, dann hast du Täter, du hast Tat, du hast vielleicht Opfer. Und dann musst du versuchen, das zu verschlüsseln und hinzulegen, wie man dann darauf kommen kann. Wenn du aber eine Open World hast und gleich 5 Stories gleichzeitig, dann, boah, das ist immer viel. Ich habe wirklich als ich das geschrieben habe, war ich wirklich dieses Meme von dem Typen, der diese Punkte hat, mit den roten Fäden verteilt und mit Augenringe und so Zigarette und so. Völlig Stress und Wahnsinn. Irgendwie so habe ich mich dann teilweise gefühlt. Das hat Spaß gemacht.
Ja, ich muss auch sagen, glaube ich, bei so den Tiefsachen finde ich One-Shot-Abenteuer eigentlich immer sehr gut, weil du das dann immer irgendwie so gefasst hast in einem Ding und so Open World, ich weiß nicht, ich mag es eigentlich auch ganz gerne, obwohl das natürlich eine sehr große Freiheit ist, die man theoretischerweise hat. Ich mag es am Anfang immer ganz gerne bei so Sachen, um reinzukommen, so ein klares Ding zu haben. Das ist immer was bei dem Zombie-Abenteuer, das wir zusammen mit Dennis gespielt haben, da fand ich das gar nicht so problematisch, weil ich gedacht habe, so, okay, du hast da vom Setting alleine her schon das, was du machen willst, ist überleben.
Ja, ja.
Und das ist so die Hauptsache. Und dann hast du vielleicht als Charakter noch irgendwie so dein eigenes Ding, wo du denkst, ja, das machen wir so und so und dies und das. Aber eigentlich ist es so, okay, du willst weglaufen. Und du willst am Leben bleiben und alles, was noch dazukommt, ist so, okay, wir gucken, wie sehr du uns helfen kannst, damit wir weiter überleben können. Und das ist halt so das Hauptding. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, da eine Open World zu haben.
Du hast recht, das ist eigentlich cool, weil du hast auch keinen, du hast nicht ein, du brauchst keine Motivation, die dir noch reserviert werden muss. Ja. Oder du brauchst keinen BBEG, so ein Big Bad Evil Guy, der, also so Bösewicht, den du irgendwie bekämpfen musst. Sondern ist klar, so ein Problem. Das finde ich echt cool. Stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Und wenn du halt irgendwie so sehr viel Freiheit hast, dann musst du dich ein Stück weit an einer Story entlang hangeln. Und wenn dir, das wird meistens ich bin auch in einem D&D-Subreddit, da wird es immer als Railroading bezeichnet, also ja. dass der Dungeon Master im Dungeons and Dragons ist der Spielleiter immer der Dungeon Master, dass der halt versucht, irgendwie seine Story zu erzählen, was alle Leute dann, oder sehr viele Leute in diesem Subreddit immer sehr schlecht finden, wo ich mir denke so, aber eigentlich ist es doch genau das, was das dann gut macht, weil du halt irgendwie ein Stück weit Struktur hast und nicht von dieser Welt überwältigt wirst am Anfang, sondern du weißt so, okay, wir müssen das machen und dann machen wir das. Weil sonst, ich denke immer, wenn man das nicht macht, dann läuft man irgendwie wie so ein Kind jedem Schmetterling hinterher und denkt sich dann, okay, ich mache hier eine halbe Quest und man versucht dann immer neue Sachen zu machen. Vielleicht ist das auch einfach nur die Angst, dass es dann für mich so wird wie in den meisten Videospielen, so Open World Videospielen, dass ich dann irgendwie 25 Quests anfange und dann nachher einfach nur mit dem Questlog durch die Welt laufe und dann denke, okay, das müssen wir noch abhaken und ja, das müssen wir noch abhaken. Und dann,
ja, ich kenne das, ey.
Hallo, du hast uns gerettet. Was habe ich nochmal gemacht? Einmal nach oben scrollen.
Ja, stimmt, das passiert auch. Vor allem, wenn du den Charakter irgendwo. Du läufst einen Charakter über den Weg und sprichst den an und dann merkst du, ach, mit dem habe ich schon mal geredet. Also, ich krieg jetzt Geld für? Wofür krieg ich Geld?
Ja.
Ey, ich fühle das, ey. Ich bin auch mittlerweile auch in so einem Alter angekommen, wenn ich mal ein Rollenspiel spiele, ich spiele halt die Hauptquest so. Hin und wieder vielleicht mal eine Nebenquest, die sich interessant anhört, aber es ist so, ich hab keinen Bock mehr, mich abzulenken. Das ist witzig, das kann ich fühlen. Aber das ist ja eigentlich das, also so, um nochmal auf die Kampagne zurückzukommen. Die wir auch gespielt haben. Das habe ich ja am Anfang habe ich es gemacht, dass wir eine Runde hatten, so ein bisschen one-shottig, wo so ein bisschen der Bösewicht vorgestellt wurde. Und dann habe ich euch in die Open World entlassen. Und man hat das so richtig gemerkt, wie du es gesagt hast. Ich dachte nämlich so, ich gebe euch jetzt drei Charaktere, die sich euch vorstellen und ihr habt jetzt drei Wege, die ihr gehen könnt. Aber es war wirklich so, boah, was machen wir jetzt? Wie du gesagt hast, ne? Irgendwie so alles ein bisschen halb gemacht so. Und das stimmt, das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde es interessant, weil du redest ja, glaube ich, eher so aus einer Spielerperspektive.
Mhm.
Und ich denke immer dann doch mehr als Spielleiter irgendwie, weil ich das so häufiger gemacht habe, einfach als zu spielen. Was immer mir wichtig ist bei sowas, ist, dass ich am Anfang gemerkt habe, ich habe immer ich wollte, dass andere Leute meine Geschichten erleben. Also ich habe eine Geschichte geschrieben, wo ich dachte, ach, das finde ich cool. Und andere Leute dürfen jetzt meine Geschichte sich anhören, aber auf eine besondere Art und Weise. Sie lesen es nicht, sie hören es nicht, sondern sie durchleben sie quasi, sie spielen sie. Und das fand ich immer total interessant als jemand, der gerne irgendwie Geschichten ausdenkt. Und jetzt merke ich, dass ich immer wieder mehr versuche, in so eine Richtung zu gehen, nicht dieses daran zu gehen, als ich erzähle meine Geschichte und die anderen dürfen die jetzt erleben, sondern ich habe mir jetzt eine Welt und einen Plot ausgedacht und den stelle ich so dahin und aber das, worum es eigentlich geht, die Story, das ist eigentlich das, was zwischen mir und den Spielern passieren soll. Also so, dass ich viel mehr mir das auch vornehme, zu improvisieren und auf die Spieler mehr einzugehen und zu gucken, ey, was machen die eigentlich? Und wenn die eine coole Idee haben, irgendwie versuchen, darauf einzugehen, um dem mehr Raum zu geben und neue Wege zu eröffnen, die sie vielleicht selber gehen. Weil irgendwann merkst du so, teilweise sitzt du da und denkst dir so, hey, ich habe doch den Weg gebaut, warum geht ihr denn nicht den Weg? Ja. Weil in meinem Kopf war es halt so, ja, ich habe aber den Weg vorgesehen, warum nehmen die den denn nicht? Und das ist frustrierend sowohl, also für alle eigentlich.
Mhm.
Und ich eigentlich versuche eher in die Richtung zu gehen. Und deswegen immer mehr versucht habe, auch so Freiräume zu schaffen. Aber jetzt höre ich gerade, aber das ist halt auch schwierig, ne? Das ist so ein bisschen so, dass man darf nicht von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen oder sollte nicht, wenn man ein cooles Abenteuer haben will. Ja, nicht zu viel bestimmt, Freiraum, aber auch nicht quasi Railroaden in dem Sinne, dass du sagst, wie so ein Railgun-Shooter irgendwie so, hey, du darfst überall hinschießen, aber ich entscheide, wo du hingehst. So.
Ja. Das kann man natürlich auch gut verstecken.
Die besten Videospiele versuchen dir das vorzugaukeln, ja.
Du sagst, okay, sie müssen jetzt zur Höhle mit den Goblins und eigentlich ist sie im Süden, aber sie gehen nach Norden und dann einfach als Spielleiter sagst du, okay, egal wo ihr hingeht, ihr kommt zu dieser Höhle.
Ja, das ist auch so, das ist wirklich so.
Ich hatte das einmal bei einer Runde, wo Dennis Spielleiter war. Das war so sein Dark Fantasy Idee, die leider auch nur in einer einzigen Spielrunde geendet ist.
Ich merke schon, eigentlich hätten wir Dennis einladen können.
Das zu stimmt, der Runde. Auf jeden Fall.
Sorry.
Genau. Und wir hatten halt unsere Aufgabe so und mussten dann irgendwie in irgendeinen Wald, irgendeinen Baum retten. Wer jetzt an Zelda denkt, der denkt, glaube ich, richtig, aber ich habe Zelda leider nie gespielt. Und kamen dann an einem Hof vorbei, wo die Leute immer so ganz komisch geguckt haben und die Erde sah aus, als wäre sie so ein bisschen, als wäre die Farbe weg. So. Und ich dachte sofort, okay, das ist ein Lovecraft. Ich bin gerade in einem Lovecraft-Setting.
Ah, okay.
Und dann habe ich ihn noch darauf angesprochen.
Die Farbe aus dem All.
Genau, die Farbe aus dem All. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen. Und Dennis meinte nur so, okay, ja, es sind sehr viele Sachen verbaut, die ich sehr gerne habe. Yeah. Ich wusste so, okay, wenn wir das jetzt machen, verlieren wir gerade die Hauptquest aus den Augen. Und das war wichtig. Und dann ich halt irgendwie in meinem Charakter dachte mir so, okay, wenn Dennis nicht railroaden will, dann railroade ich jetzt einfach ein bisschen. Und hab dann halt gesagt so, ja gut, okay, wir müssen jetzt aber in den Wald, so, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir können nachher nochmal gucken, ob hier irgendwas passiert.
Ja. Ist eigentlich lustig, das ist wie so ein Kind, was irgendwie auf der Kirmes ist und irgendwie überall hier gleichzeitig hingehen will, nur dass du halt in der Welt ist, wo überall Gefahren dauern und alle Gefahren so interessant wirken.
Interessant.
Was ist das denn hier?
Leckerschmecker.
Ich habe gemerkt, also ich habe mittlerweile auch richtig Spaß dran, so zu improvisieren. Und was meine Notizen angeht als Spielleiter, habe ich eigentlich immer, ich habe so ein bisschen so meinen Plot grob, also so Orte und Figuren und was die für Informationen haben. Und dann auch so ein bisschen so, wie die aussehen, häufig so ein paar Stichwörter so, dass man das irgendwie... Also, weil ich habe ja dann immer ein Bild im Kopf von den Figuren, weil ich mir die ausgedacht habe. Mhm. Aber ich will ja, dass die Spieler und Spielerinnen ja auch ein Bild im Kopf haben. Dann habe ich immer noch so ein zusammengefasstes Regelwerk. Und was ich auch immer dabei habe, ist so eine Liste an Namen. Und das war lustig. An eine Story kann ich mich noch daran erinnern. Da, auch zum Thema Railroad. Das war so eine neue Gruppe. Nur Leute, also nee, stimmt gar nicht. Wir hatten ein oder zweimal vielleicht vorher gespielt, aber sonst vorher hatten die noch nie Pen and Paper gespielt. Und ich hatte einen One-Shot-Abend bei mir ausgedacht. Und der Plan war, dass ich denen vorher ein bisschen Raum gebe, um Sachen vorzubereiten. So nach dem Motto, wenn die Bock haben, sie einen Plan zu machen, dann haben die da, können die das am Anfang noch machen, irgendwie was einkaufen oder so, keine Ahnung. Und es ist so aus dem Ruder gelaufen, dass den kompletten ersten Abend sie nichts anderes gemacht haben, außer Vorbereitung. Und da hatte ich dann auch so Kreativköpfe, die es dann so, ah, Moment mal, wenn wir jetzt dahin fahren, lass uns doch als Polizisten verkleiden. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, warum auch immer, sich so Police Badges machen zu lassen. Und sind dann, wollten dann zu einem, der irgendwie Leder verarbeitet und sie waren halt in der Großstadt, das heißt, ich musste denen das irgendwie dann noch gewähren. Jeder, und ich fand das einfach cool, so. Ich dachte so, okay, ich bin gespannt. Genau, einer, der irgendwie Leder verarbeitet und einer, der irgendwie Schmied oder irgendwie Metall verarbeitet, wollten sehen. Und ich hatte aber mir keine Notizen gemacht oder so, was Improvisation angeht. Mhm. Und dann hatten wir das, dass sie zuerst bei diesem Typen waren, der das Metall verarbeitet und irgendwie diesen Stern haben wollten. Und ich dann quasi mir irgendwie Typen ausgedacht habe, weiß ich nicht, Jerry Herrmann, und dann gehen sie zu dem Ledertypen und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, Gary Herrmann. So. Und dann hat sich das so... Und ich glaube, ich habe den einem irgendwie irgendeinen Akzent verpasst und dem anderen dann auch, weil ich war nicht kreativ genug, so ad hoc. Und dann habe ich mir halt ausgedacht, so, ja, dass es eigentlich Zwillinge sind. So. Und die beschweren sich immer übereinander und der Vater war eigentlich Schmied, aber der ältere Sohn Gary wollte nicht den Laden übernehmen und er wollte irgendwie Lederverarbeitung machen und deswegen ist hat der Jüngere eingesprungen und die mögen sich deswegen nicht und das ist einfach so passiert, weil ich nicht kreativ genug war, ist eine eigene Story entstanden und das ist so lustig, ey. Und dann wollten die,
du warst nicht kreativ genug, deswegen warst du kreativ.
Genau, tatsächlich, ja genau. Ich war nicht kreativ genug, deswegen bin ich kreativ, muss kreativ werden dann. Ja, das war lustig, ja. Und es gibt so ein paar so Sachen oder auch so, ich weiß nicht, irgendwann musste ich mir so eine Apothekerin ausdenken, weil die wollte in der Apotheke und dann hat einer angefangen mit der Apothekerin zu flirten und dann hat man sich dann öfter nochmal getroffen im Laufe des Abenteuers. Und das mag ich immer, wenn sich dann so, wenn eben was Neues entsteht, so, ne? Also so durch Improvisation und neue coole Ideen und Wege ausprobieren.
Mhm.
Ja, das mag ich ganz gerne.
Ja. Ich weiß noch das erste Mal, dass wir in dein Cthulhu-Abenteuer eingetaucht sind. Ich den großen Fehler gemacht habe, einen Inder zu spielen.
Oh, ja, kenne mich.
Und ich de facto in jeder sozialen Situation den Kürzeren gezogen habe.
Ja, aber das Problem war, dass wir in so einem Hillbilly-Dorf waren, quasi.
Das stimmt.
Und ich habe auch vorher gar nicht drüber nachgedacht, weil ich fand deinen Charakter cool.
Mhm.
Und der hatte sogar was, was geholfen hätte, wenn du nicht einen Wurf verkackt hättest, dann hätte dir das wirklich was gebracht, den Skill, den der Charakter gehabt hatte.
Das stimmt.
Und dann hast du dir auch einen neuen gemacht danach.
Ja. Der wirkte ja, irgendwie relativ unnütz. Ja. Ich kann mich nur an eine Sache erinnern, da wollte ich in einer Bar einen netten Herrn beschnacken, weil damals war es, glaube ich, noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg und mein Charakter war ein Weltkriegsveteran, der in England danach war. So Indien, England, das ist natürlich nicht so weit auseinander und habe dann versucht, jemanden an einer Bar zu bezirzen. Ich bin nicht zu bezirzen, aber ihm Informationen zu entlocken und dann habe ich gemerkt, das, was ich vorher nie gemerkt habe, ich werde nicht angenommen, weil ich braun bin.
Es gibt ein Regelwerk, irgendwas mit Flying Witches oder Witches in the Air, irgendwie sowas heißt das. So ein Regelwerk, das basiert auf, oder du spielst eine Gruppe von Pilotinnen in der Roten Armee damals, im Zweiten Weltkrieg. Und deinem Regelwerk steht sogar drin, dass quasi den Namen, den Titel, den man ihnen gegeben hat, also dass sie sehr viel Sexismus erfahren haben und dass auch im Regelwerk drin steht, dass man sich das dann entscheiden kann, ob man das im Rollenspiel mit einarbeitet, den Sexismus oder nicht. Dann habe ich mich damals zweimal dafür entschieden, den Rassismus irgendwie zuzulassen, der in der Geschichte drin steckt. Was ja auch zu Lovecraft irgendwie passt, weil der Junge ein kleiner Rassist war.
Das stimmt. Ja gut, er ist ja nie wirklich aus Neuengland rausgekommen, ne?
Ja, müssen wir mal in der Lovecraft-Folge vielleicht
quatschen. Lovecraft ist übrigens auch ein Beispiel für, was Morphium mit deinem Hirn anfängt.
Lovecraft war morphiumabhängig?
Lovecraft hatte ja so eine sehr große kreative Zeit, als er schon an Darmkrebs erkrankt war.
Ah, okay.
Und da man damals halt nicht viel mehr machen kann als Palliativmedizin, so, okay, wir wissen, du stirbst, wir machen es jetzt noch ein bisschen netter, hat er halt Schmerzmittel bekommen, Morphium. Und ich habe es irgendwo mal gelesen.
Aber wir sammeln hier schon die Drogen. Letztes Mal hatten wir noch HR Giga.
Und das ist auch wieder Morphium, genau.
Also vorletztes Mal, nee, das war kein, war das Morphium?
Ja, Morphium. Deswegen bin ich auch so fest davon überzeugt, dass diese Droge irgendwas mit deinem Hirn macht, dass
krass,
es halt sehr dunkel wird.
Stimmt, weil, wow, oh, du hast recht. Mhm. Das ist gruselig. Weil das sind ja auch so alles so extraterrestrisch gruselig, so, weißt du? Das ist ja sowohl bei HR Giga als auch bei Lovecraft.
Ja.
Auch so halb organisches, gruseliges Gewabbel. Stephen King war Alkohol, der war nicht so ganz, der hatte eher den Indianerfriedhof.
Ja, der immer noch sagt, dass er irgendwie Bücher, ganze Bücher in den 80ern, 90ern geschrieben hat, an die er sich nicht erinnern kann.
Cujo, ich weiß ja gar nicht mehr, dass er Cujo geschrieben
hat. Er hat auch unter Alias.
Wie heißt er noch? Bergmann?
Nee. Ich weiß es nicht. Aber es wäre ziemlich witzig, wenn er halt noch so ein gesamtes anderes Alias aufgebaut hätte, von dem er halt einfach keine Ahnung mehr hat.
Oh, das wäre krass. So, der Autor war da, hat ihn released und ist dann wieder vergessen worden. Und er fragt sich, wer war das eigentlich? Er hat ganz gut geschrieben.
Das war eigentlich eine Inspiration für mich gewesen.
Und wie bei Nackte Kanone hat sie jemand die Nummernschild aufgeschrieben.
Das stimmt.
Ein anderes Regelwerk, was ich auch ganz gerne verwende, oder auch mal so als Tipp für Leute, die vielleicht einsteigen wollen und sich erstmal nichts kaufen wollen, kann ich Savage Worlds empfehlen. Das ist ein mega cooles Regelwerk, um einzusteigen. Da gibt es auch keine Welt zu, Savage Worlds. Aber es ist auch noch simpler zu verstehen, weil du brauchst einen Vierer bis 12er Würfel, glaube ich. Und die gibt es eigentlich, die kannst du so kaufen bei überall in einem lokalen Rollenspiel.
Falls sich jemand denkt, ich hole mir aus Spaß ein W4 oder ein D4, macht es nicht. Wenn die auf dem Boden liegen und man ohne Schuhe drauftritt, ist es sehr schmerzhaft.
Schlimmer ich weiß nicht, als Lego.
Auf jeden Fall schlimmer als Lego.
Auf jeden Fall hast du quasi, desto besser du einen Skill hast, desto höhere Würfelzahl darfst du würfeln. Und das ist halt super cool, gerade für Anfänger ist das noch viel logischer. Also du hast die Würfel vor dir liegen und du weißt genau, ah ja, desto besser ich werde, desto besseren Würfel darf ich nehmen. Ich finde das noch super so immersiv, das macht Spaß. Es hat noch so ein Special-Ding, dass du auch explodierende Würfel hast. Das haben manche, also nicht wie die Bäume in Österreich, wie Trump gesagt hat, sondern Würfel, dass wenn du quasi die höchste Punktzahl würfelst, dass du nochmal würfeln darfst. Ja. Was irgendwie auch cool ist, was manchmal dazu führt, dass du halt einen Gegner, der viel zu stark ist, super crazy kaputt machst. Und es super cool ist, wenn du irgendwie in einer Gruppe da sitzt und irgendwie zweimal hintereinander irgendwie die höchste Punktzahl würfelst. Was aber, also es ist ein simples Regelwerk, aber halt auch ungenau. Also es kann sein, manchmal kämpfst du bist richtig schlecht, manchmal kämpfst du bist mega gut. Aber das es ist halt ein cooles Einsteigerregelwerk. Savage Worlds kann man sich als PDF auch eine Kurzfassung online anschauen. Eigentlich von allen, glaube ich, die wir bis jetzt benannt haben. Kann man eigentlich sofort mit anfangen. Ist auch cool. Das habe ich gerade mit so Jugendlichen gespielt, die noch nie vorher gespielt haben. Da habe ich mich daran orientiert. Ja.
Das kenne ich auch. Das ist ja von Florentin Will, glaube ich. Ne?
Genau, stimmt. Ja. Der stimmt. Daher kenne ich es sogar auch. Ja. Der hat das auch bei Rocket Beans, Florentin Will Abenteuer. Die basieren eigentlich alle auch irgendwie auf Savage Worlds.
Ja, was mir da immer ein bisschen wehtut, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Erfolg hat, nicht die gleiche Verbesserung ist. Ich glaube, du musst ja über eine 3 würfeln.
Genau, ja.
Und dann hast du halt bei dem Viererwürfel, dem ersten, hast du eine Chance von 1 zu 4, also von 25%, dass es schaffst.
Ja.
Wenn du dann einen W6-Würfel hast, dann hast du auf einmal eine Wahrscheinlichkeit 50%. Von 50%, dass es schaffst. Und danach W8, dann ist es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von, lass mich mal kurz überlegen.
75?
Nein. 75 minus 12,5. Das sind 62,5%.
Lol, okay.
Und dann hast du einen 10er Würfel, dann hast du auf einmal eine Wahrscheinlichkeit von 67%.
What?
3 Zehntel.
Achso.
Das, da, 70%. 70%. Doch, wenn du W10 hast und dann
3 dann mehr hast.
Ja, so, von 70%. Ich hatte mich auch leicht vertan. Dass das irgendwie besser wird, irgendwie so ganz krumm, ist bei mir im Kopf irgendwie fasst es mein Kopf nicht so ganz.
Ja.
Und auch bei diesen explodierenden Würfeln, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Würfel explodiert, halt umso besser du damit da drin wirst, umso unwahrscheinlicher ist es, dass dein Würfel explodiert. Weil du ja bei einem W12 hast ja eine Wahrscheinlichkeit von X-Dings.
Stimmt,
und da kommt dann mein kleines Affenhirn nicht ganz hinterher und dann denke ich mir manchmal, alles wird gut, alles wird gut.
Ist auf jeden Fall kein Regelwerk für so Leute, die Spaß in Regelwerken haben. Aber es ist zum Einstieg halt ganz cool und siehst du, was du gerade gesagt hast, ist mir auch gar nicht so richtig aufgefallen, war mir auch ein bisschen egal, weil ich eher so auf Rollenspiele aus bin. Aber du merkst natürlich schon, auch wenn du spielst, dass es sehr limitiert ist halt, ne?
Ja.
Aber so präzise ist. Aber ja.
Auch das, was du sagst, würde ich da fast nicht unterschreiben. Mal bist du halt total gut und mal bist du halt grottenschlecht so. Und das ist halt. Du versuchst ja eigentlich mit dem Rollenregelwerk so die Wahrscheinlichkeit, dass es immer besser wird. Also dass du irgendwie besser wirst und dann auch fähiger wirst. Und das ist da, glaube ich, nicht so wirklich gegeben. Da ist noch das Random-Dingens. Sehr hoch.
Ja. Ansonsten habe ich auf meiner Liste auf jeden Fall noch zwei andere Regelwerke, die dann wieder in eine ganz andere Richtung gehen, wie Science Fiction oder Dark Future Richtung gehen. Und ich glaube, das ältere von beiden auch wieder ein Spiel, was jetzt, ich glaube, letzten Monat die neue Version rausgekommen ist, passend zu dem Videospiel, was dieses Jahr auch rauskommt. Nächsten Monat, stimmt. Nämlich das Cyberpunk Pen and Paper Regelwerk. Cyberpunk 2020, glaube ich, heißt das. Das Videospiel von CG Product. Krass, das hatte ich schon bei Witcher.
CD Projekt Red.
CD Projekt Red. Cyberpunk 2077, eben wo jetzt, was eigentlich auf diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel basiert, ist jetzt Cyberpunk Red, die 4th Edition, rausgekommen letzten Monat. Ich glaube, letzten Monat.
Wow.
Was so ein bisschen sogar als, wo auch eine Story irgendwie drin ist, oder natürlich, das hat irgendwie einen besonderen Namen, die neue, also so, egal, ist so ein bisschen auch als Prequel angedacht, tatsächlich für das Videospiel. Smart natürlich. Genau, wo, was ich auch immer richtig Bock hätte drauf, das zu spielen, weil ich liebe Sci-Fi, ich liebe Pen and Paper. Ich will Sci-Fi Pen and Paper spielen, also Cyberpunk spielen, Franz.
Gerne.
Hätten wir das geklärt. Ja, das habe ich nie gespielt und ich glaube, so das bekannteste von denen ist Shadowrun. Das ist noch ein anderes Regelwerk. Ich glaube, das ist noch mal bekannter. Also ich nehme das immer wahr mit das Cyberpunk mit Magie.
Oha.
Also so Fantasy, mit Fantasy als Elementen halt, mit Magie und mit den Elben und Zwergen und so auch noch mit rein. Das finde ich immer ein bisschen unsexy. Ich habe beides leider nie gespielt, aber ich hätte Bock auf sowas.
Shadowrun wurde auf jeden Fall auch bei besagter Physik-Rollenspielrunde angeboten. Da gab es noch andere Leute, die Shadowrun gespielt haben.
Ich verbinde mit Shadowrun-Fans auch immer so Gothic, so Cosplay-Leute, wo ich immer denke, so Shadowrun habe ich immer das Gefühl, es gibt entweder du hast es noch nie gespielt oder du bist Die Hard Fan. Also du bist voll drin, voll in diesem Shadowrun-Vibe oder halt irgendwie gar nicht. Das, ich weiß nicht, fand ich auch ein bisschen, habe ich auch immer nie so richtig verstanden.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie hat mich das auch nie so wirklich angesprochen. Also ich habe da relativ wenig von gehört und das, was ich gehört habe, war immer so komisch. Also wenn ich was Fantasy haben will, dann spiele ich Dungeons and Dragons.
Ja.
Wenn ich Cyberpunk haben will, dann spiele ich was anderes, aber nicht zusammen. Das sind auch eigentlich zwei Genres, die ich nicht so wirklich kombinieren kann in meinem Kopf.
So, ja, das muss man trennen können. Das macht man nicht, ja. Fantasy, Sci-Fi, aber nicht Sci-Fantasy.
Sci-Fantasy. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu strikt. Sci-Fi. Und vielleicht vielleicht entgehen mir dann Sachen, die sehr schön sein könnten, aber ich in meiner kleinen Welt brauche ein bisschen Ordnung im Kopf und da hilft es. Das Einzige, wo ich sagen kann, dass Sci-Fi und Fantasy gut zueinander passen, ist bei Star Wars.
Stimmt, ja. Ich finde aber auch, dass so ein bisschen, also so Pen and Paper ist ja schon, hat ja so dieses, das Label als sehr nerd, also etwas, das sehr nerdig ist, Pen and Paper Rollenspiele. Zu Unrecht, wie ich finde. Aber es gibt ja schon so ein Nerdometer von Dingen, die irgendwie so ein Cringe oder so ein Cheesy Level erreichen, wo du sagst, oh nee, komm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu crazy. So, ne? Und ich, so Fantasy kann ich mich darauf einlassen, Sci-Fi kann ich mich darauf einlassen, aber so Shadowrun, da denke ich immer so, okay, nee, sorry, das ist mir so ein bisschen zu crazy. So. Das ist so over the top. Das hat schon so wenig mit meinem Leben zu tun. Das ist irgendwie...
Nicht.
Ah, keine Ahnung, bei Fantasy ist ja so, es ist wie das echte Leben, nur halt fantastisch, oder Sci-Fi ist ja, das ist wie das echte Leben, nur halt in einer Future-Shit. Aber so, wenn du dann Magie hast und dann noch irgendwie in so einer Sci-Fi-Welt, das ist irgendwie so ein bisschen...
Wenn es Magie gibt,
cheesy irgendwie, keine Ahnung.
Wenn es Magie gibt, dann doch bitte, nennt es doch bitte Telepathie oder Telekinese.
Ja, ich glaube, so Hacking und so gibt es auch noch. Bei Cyberpunk ist es, glaube ich, so ein bisschen so das Äquivalent von Magie dann quasi, dass du so Biohacking machen kannst oder so, keine Ahnung. Ich habe es ja nie gespielt. Aber Shadowrun gibt es halt beides, so Hacking und Magie. Feuerball und Cheatcodes.
Cheatcodes. Verrückt. Ich bin immer verwirrt. Aber ich hätte auch richtig Lust mal auf ein Science-Fiction-Abenteuer, das schön, gut und rund ist. Ja, weißt du, irgendwie fehlt mir das manchmal. Also ich mag auch mein Fantasy, aber Fantasy ist halt auch immer irgendwann cheesy. Und wenn du dich dann auch irgendwie mit der Welt oder Fearun, die Welt von D&D, auseinandersetzt, so am Anfang ist alles cool und dann wird es irgendwann so richtig, so ein richtiges, cheesiges High-Fantasy.
Ah ja, okay.
Und dann wird es irgendwann komisch.
So ein bisschen so wie bei One Piece irgendwie. Am Anfang hast du einen Gegner, der ist ein normaler Mensch, aber der hat so Scherenhände. Und auf einmal so 500 Folgen später so alles so irgendwie so weird angezogene Halbaffen-Menschen mit Fischaugen irgendwie super crazy.
Irgendwann geht es ja nur noch um Drachen und dann denke ich mir immer so, Drachen ist irgendwie so, es ist so eine mystische Kreatur, die halt auch so eine Bildersprache hat, so wenn es, sobald es, solange es bildlich ist, ist es so irgendwie was ich dann doch das Konzept eher verstehen kann, aber sobald es dann irgendwie wirklich da ist, wirklich da ist, ist natürlich auch lustig, wenn man dann über die Fantasie redet, aber dann ist es irgendwie komisch.
Du bist halt ein Mann des Volkes, so weißt du. Du willst abends immer noch in der Taverne sitzen mit dem Barkeeper, der mit seiner Spucke deinen Bierkrug ausputzt.
Also, sorry, nee.
Nee,
du warst. Ja, ich denke mir so, ich glaube irgendwann am Ende bei Dungeons and Dragons, weil es da ja, wenn es dann irgendwann mal über Jahre und Jahrzehnte so weit kommt und man dann doch mal das Level 20 erreicht, so, dann bist du halt einfach kein normaler Mensch mehr und dann ist es halt irgendwie so eine komische, transzendente
Dr.
Bewegung gewesen. So. Also es gibt dann auch, also bei diesem Subreddit gibt es dann immer ganz lustige unterschiedliche Kategorien, wie man das dann irgendwie machen kann. So, okay, du bist halt dann halt so der Held deiner Region bis Level X und dann bist du Held des Landes und dann Held des Kontinents, irgendwann Held der Welt und dann Held des Multiversums und
Held vom Zelt.
Held vom Zelt, ja. Das finde ich dann immer ein bisschen komisch. Aber ich glaube, da hätte ich gar nicht so das Problem bei einem Sci-Fi-Setting, weil da gibt es ja eh unterschiedliche Planeten und dann bist du halt einfach.
Okay, zur Not, zu Not haust du einen Planeten raus, wo wir alle noch krasser sind.
Ja, nee, nicht das, sondern dass du einfach so die Skala deiner Fähigkeiten so ein bisschen raushaust. So, du bist am Anfang bist du der kleine Dude und versuchst eigentlich so in deiner Schmugglerstation so ein bisschen der King zu werden. Dann bist du da der King und dann hast du deinen Sektor auf einmal und dann bist du irgendwann auf... bis man dann irgendwann die ganze Galaxie hat und dann auf so einem Skalen denken kann und dann bist du halt einer von einer Trilliarde und alle kennen deinen Namen und oder was auch immer.
Achso, du meinst, du hast halt einfach mehr, die Welt wird größer und du musst nicht irgendwie noch Dimensionstore erfinden, genau, damit du dann in eine andere weirde Welt rein kannst, wo du dann auch der Held werden kannst. Okay. Ich habe, wenn du Lust hast, ich habe noch zwei Regelwerke mitgebracht, so gedanklich mitgebracht, die ich dir mal vorstellen wollen würde, über die wir auch nie geredet haben. Und ich kenne die nicht. Ich habe nur von denen gehört und ich finde, die hören sich mega geil an.
Okay.
Und die sind auch so regelwerktechnisch so ein bisschen anders unterwegs als so die klassischen. Und es würde mich interessieren, wie du das findest oder was du dazu sagen willst. Genau, du kannst gleich auch googeln. Die haben nämlich teilweise richtig cooles Artwork. Nämlich Blades in the Dark. Blades in the Dark ist mir auch gefallen, weil es ein cooles Artwork hat tatsächlich. Und du kaufst quasi so ein Buch und die Welt ist so ein bisschen...
Sehr Darkest Dungeon Vibes kriege ich hier.
Voll, genau das habe ich. Darkest Dungeon, mega cooles Videogame. Genau daran habe ich mich auch gedacht. Die Welt ist irgendwie so eine große Stadt. Und um die Stadt ist irgendwie so eine Lichtmauer, die sich irgendwie, weil in der Welt überall Geister leben. Und die Geister leben auch in der Stadt, aber auch außerhalb der Stadt. Und irgendwie bist du halt nur in dieser Stadt mit diesen unterschiedlichen Bezirken. Ja. Und es gibt quasi, also es spielt, glaube ich, auch so in so einer Fantasy, also logisch, weil es gibt Geister, aber es spielt auch in so einer Fantasy-Welt. Ich glaube, das ist alles ein bisschen so mittelalterlich, aber schon so Richtung industrielle Revolution. Also es gibt auch schon Schusswaffen und so, glaube ich.
An industrial world under perpetual night.
Danke, ja genau. Und du hast quasi, es gibt nur so kriminelle Gangs und so unterschiedliche Fraktionen und du wirst quasi auch Teil so einer Fraktion und dein Team ist dann quasi so eine Gang irgendwie von Criminals und euer Ziel ist eigentlich so Coups durchzusetzen, so habe ich es verstanden, also dass du quasi, du willst das stehlen oder du willst da irgendwie das machen in der Stadt und das finde ich nämlich, das ist der besondere Kniff an Blades in the Dark, dass du, wenn du sowas durchziehst, immer gleichzeitig Planung und Action, also im gleichen Moment hast. Ich habe ja vorhin so das Beispiel genannt von dieser Truppe, die quasi einen ganzen Abend damit verbracht haben, einen Plan zu schmieden, lass mal uns als Polizisten verkleiden und dann haben wir Gier da und die Uniform und so. Und dann sind die in die Stadt gekommen und das hat halt 10 Minuten war es halt lustig, 15 Minuten hat der Plan irgendwie gehalten und dann haben sie gemerkt, sie brauchen es eigentlich gar nicht unbedingt.
Hallo, wir sind doch keine Polizisten. Ja. Hände hoch.
Und genau, und deswegen so viel Planung und so wenig Action quasi. Und das umgeht das Spiel so ein bisschen, indem du quasi direkt in die Action reingeworfen wirst und dann immer wieder so, als könntest du so auf Pause drücken oder wie so Flashbacks, wo du dann quasi in eine Situation kommst und dann aber sagen kannst, so ey, ich möchte jetzt die Situation vorplanen. So. Es gibt ja auch immer so dieses Klischee, so ein Plan hält nur so lange, bis du den ersten Encounter irgendwie triffst, der dich angreift und dann ist der Plan über den Haufen geworfen. Und so kann das halt nicht sein, weil du quasi immer, wenn du einen Schritt kommst, wo du merkst, du willst jetzt was machen, aktiv, dann kannst du immer noch sagen, ich mache ein Flashback und ihr besprecht den Plan, den ihr macht in der Situation. Mhm. Und dann kannst du quasi Stück für Stück so weitergehen und hast du das Gefühl, als ob du den krassen Plan rausgehauen hast, wo du eigentlich immer nur reagiert hast auf Situationen und hast gleichzeitig super viel Action parallel. So. Und das ist nicht so, der halbe Abend ist langweilig und dann ist der halbe Abend einfach Battle, so, der dann auch irgendwann langweilig wird, wenn einen halben Abend dauert, also du hast beides gleichzeitig. Mhm. Und die Idee finde ich super cool. Das hat sich sexy angehört. Sowohl die Welt als auch dieses System, Blades in the Dark. Ich würde das gerne mal spielen. Ich glaube, es ist auch nicht so teuer.
Ja, das ist auf jeden Fall, hört sich auf jeden Fall cool an. Vor allen Dingen, also hier wird gesagt, dass man, dass die Spieler dann Teil einer kriminellen Organisation sind.
Ja, was, du spielst nur böse, wie ich
denke. Was halt irgendwie schon an sich ganz cool ist. Weil eigentlich, um jetzt nochmal auf das Regelsystem zurückzukommen, was ich immer sage, ist Dungeons and Dragons. Ein großer Punkt da drin ist ja immer der Alignment-Chart. Ich weiß gar nicht, wie man den wirklich oben benennt.
Du meinst, das ist auch Deutsch quasi?
Ja, übersetzt. Weiß ich auch nicht. Also es geht halt in, es gibt eine X- und eine Y-Richtung und die Y-Richtung ist gut und böse. Und die X-Richtung ist dann von chaotisch bis
lawful,
recht, rechthaberisch, rechtens. Weiß es nicht. Und da gibt es dann auch immer irgendwelche...
Rechtschaffend.
So. Genau, rechtschaffend. Und dann wird auch immer gesagt, so ja, wie man das machen kann. Und dann wird immer versucht, oder es gibt dann immer Leute, die wollen Bösewichte spielen. Und dann gibt es dann immer das Problem, dass die meisten Leute dann Murder-Hobos werden. Also Leute, ja, die eigentlich nur Sachen umbringen und vollkommen bad shit crazy sind. Und so die Leute spielen, mit denen man halt überhaupt gar nicht spielen möchte. Aber es ist dann lustig, darauf mal... oder die Leute werden, mit denen man im echten Leben gar nichts anfangen wollen würde. Es ist aber mal schön, da irgendwie drauf den Fokus zu setzen, weil ich glaube, wenn man sich da halt mal drüber legt, dass es auch nur Menschen sind oder Charaktere und versuchen, da richtig eine Geschichte zu schreiben und sich auszudenken, inwieweit das doch nur arme Leute sind, die vielleicht den falschen Weg eingeschlagen haben.
Ja. Ja, du kannst ja auch gute Schurken spielen, ne? Aber das ist halt alles so diese, so ein bisschen so eine gritty Welt irgendwie, wo alles kriminell ist und so. Ja, es gibt's auch da auch meme-technisch gibt's ja diese Alignment Chart, da auch sehr viele lustige Sachen, wo man versucht, Real-Life-Personen einzuordnen.
Ja. Das ist wirklich lustig. Und bei True Neutral, also beides in der Mitte, für richtig neutrale Leute, da versteht halt niemand, was genau das ist. Und das Zweite?
Das Zweite, was ich dir vorstellen würde, und da bin ich jetzt gespannt, davon habe ich gehört, das heißt Ten Candles. Da habe ich, glaube ich, nur mal ein Video...
Gebräunten Kerzen oder die 10
Kerzen? Achso, die 10 Kerzen. Da habe ich nur mal ein YouTube-Video drüber gesehen, wo jemand das vorgestellt hat. Von Dicebreaker. Das ist ein cooler YouTube-Channel, die auch immer wieder so, das geht eigentlich um Games, also so meistens
Tabletop-Kram.
Und die Idee dahinter ist, dass du bist in einer Welt, die untergeht. Also es gibt irgendwie eine Bedrohung, die da ist und die Welt, ich glaube, 10 Candles meinen auch 10 Tage oder so, so habe ich es verstanden. Und nach diesen 10 Tagen geht die Welt unter. Daran kannst du nicht viel machen, aber du versuchst es halt mit deiner Truppe. Und eigentlich ist klar, dass du am Ende stirbst. Also du und dein Team, ihr stirbt. Das heißt, ihr könnt es einmal spielen und dann ist dein Charakter vorbei. Und genau, und parallel hast du nämlich auf dem Tisch die 10 Kerzen vor dir stehen und irgendwie so eine Schale, wo du manchmal irgendwas drin verbrennen musst oder so. Und jedes Mal, wenn irgendwie ein Tag vorbei ist oder wenn eine gewisse Zeit vorüber ist, dann wird eine Kerze ausgemacht. Und du siehst quasi visuell auf dem Tisch, wie so das Ende näher kommt. So.
Und ich finde auch immer ein bisschen dunkler.
Ja, oh ja. Und ich finde die Idee auf der einen Seite cool, weil du kannst es in jedes Setting einbauen, quasi, eigentlich. Dann eben, dass du diese visuelle Komponente hast mit diesen 10 Kerzen und dass du anders wahrscheinlich mit deinem Charakter umgehst, wenn du weißt, dass er stirbt. Also so wie wenn du sagst, so, ey, morgen geht die Welt unter, was machst du? So, da bist du vielleicht, da überlegst du dir nicht zweimal, ob du vielleicht in die Bresche springst, sondern da machst du es einfach.
Klassische Simpsons-Szene. Stell dir doch einfach vor, es ist dein letzter Tag, Homer. Schnitt, Homer sitzt mit der offenen Fahrradtür am Straßenrand. Wieso, Gott, wieso? Ja, die Beschreibung ist auch eigentlich echt schön. It is a game about being pushed to the brink of madness and despair, searching for hope in a hopeless world and trying to do something meaningful with your final few hours left.
Ja.
Das stimmt. Also es hört sich richtig, richtig interessant an. It's bleak, terrifying and one of my favorite games ever written.
Oh, wow. Ich weiß auch genau gar nicht, was eigentlich diese Bedrohung ist oder ob das überhaupt relevant ist, was diese Bedrohung ist. Aber ich fand das die Idee, das als Setting, also als Regelwerk so zu haben, fand ich voll cool.
Das hört sich auf jeden Fall richtig interessant an. The antagonist of the game also change, leaving you to fight nightmares in one session, only to fight sentient shadows, bloodthirsty clowns, or the gods themselves in the next. Every session of 10 candles is unique and will present an entirely new tragic story for you to tell.
Ah, okay, interessant. Das wusste ich ja nicht. Genau, und ich glaube, da kannst du ja auch nur ein Buch kaufen, das wahrscheinlich auch nicht so teuer ist.
Wie viel kostet das denn? Costa Quanta! $28. Oder $10 digital. Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an.
Ja, würdest du eins davon mit mir spielen wollen? Willst du mit mir spielen?
Ich würde sogar beide mit dir spielen wollen.
Ja.
Also die Idee einfach, dass man eine Story einfach auf One-Shot-Abenteuer aufbaut, ist schon gut, finde ich. Weil ich merke selber bei mir, dass ich, glaube ich, One-Shot-Abenteuer ein bisschen besser finde als so Kampagnen, weil du das halt... Okay. So Kampagnen basiert halt darauf, dass viele Leute über einen langen Zeitraum Bock drauf haben und das dann auch immer machen. Ein One-Shot-Abenteuer ist, okay, du guckst halt, wie viele Leute du an einem Abend vorbei zusammenbekommst, die spielen das dann und dann ist gut und mehr braucht man nicht. Und wenn du allgemein das schon so aufbaust, dass du halt das am Ende zu Ende ist und dann halt auch irgendwie... Also die Idee hinter den Candles finde ich halt grandios. Alles wird dunkler und du versuchst eigentlich nur Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt zu finden. Und was macht man, wenn man ganz am Ende ist? Oder wenn man dem Tod ins Auge sehen muss, auch nur fiktiv, ist interessant.
Ja, das ist auch, das hat auch nochmal so gefühlt, also ich weiß ja nicht, wie sich das da anfühlt, das zu spielen, aber es hört sich so existenziell an irgendwie immer. Da kannst du auch wahrscheinlich mal so Leute einladen, die noch nie ein Pen and Paper gespielt haben und einfach sagen so, ey, wir machen jetzt eine besondere Gemeinschaftserfahrung. Irgendwie.
Wolltest du eigentlich schon jemals über den Tod nachdenken? Ich dachte, wir trinken nur Bier.
Bier und das Ende der Welt. Ja, das war alles, was ich
mitgebracht habe. Das stimmt. Was ist denn deine liebste Erinnerung an Pen and Paper Spiele?
Das ist eine gute Frage. Also ich mag natürlich so, ich mag auch das Vorbereiten, ich mag so dieses Zusammenkommen und ich liebe das, wenn andere Leute mir ihre Charaktere vorstellen und so und dann fängt schon das Kopfkino an und überlegst so, ah, wo könnte das irgendwie reinpassen. Aber das, was natürlich am meisten im Kopf bleibt, sind natürlich so diese Momente, wo das Herz höher anfängt zu schlagen. Und ich glaube, als Spieler war das für mich tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, als wir gespielt haben in diesem Hochhaus. Weil das ist so in meinem Kopf geblieben, weil das war so spannend. Irgendwie du Zombie-Apokalypse, du bist in einem Hochhaus, von unten kommen die Zombies, von oben, glaube ich, auch irgendwann. Und du sitzt dazwischen.
Wir mussten noch nach oben mit zum Helikopter.
Oder so, oder genau, der Klassiker. Ja. Und Dawn of the Dead mäßig. Mhm. Und ich, mein Charakter war nicht stark. So, der war verzweifelter Autor. Der war eigentlich Stephen King. Der war ein verzweifelter Autor, Berufsalkoholiker quasi. Ja. Und ich war körperlich, du warst der Stärkste und ich war körperlich nicht in der Lage, irgendwie groß was beizutragen. Mhm. Und das war spannend. Und ich glaube, als Spielleiter, die Situation, da war eine Situation, wo Call of Cthulhu, alles ein bisschen gruselig, quasi jemand ein Charakter erschießt und während er erschießt, merkt, dass es nicht ganz menschlich ist. Das war mein Lieblingsmoment als Spielleiter. Mhm. So, er stirbt und
der Kodex.
Da ist ein Mensch gestorben und auf einmal offenbart sich etwas. Hast du einen Lieblingsmoment?
Ich habe auch zwei. Und das eine ist sogar aus dem gleichen Pen and Paper.
Ah, cool. Das freut mich.
was du meintest. Und zwar war das auch in diesem Hochhaus. Mhm. Ich kann mich sogar noch an den Namen von meinem Charakter erinnern, weil das wirklich so ein Scherz von mir war. Das war Gustav Langhans, glaube ich. Der auch Alkoholiker, aber der hatte noch eine Rechnung offen und deswegen wollte er mit Waffen in das Haus rein. Und ich glaube, geistesgegenwärtig, wie ich war, habe ich vorher nicht die Schrotflinte mitgenommen, sondern nur eine Pistole und wurde deswegen nicht entdeckt. Und das war ganz am Ende, wo wir dann aufs Dach gekommen sind und der Helikopter kam und wir müssen laufen. Und ich glaube, Annika, die auch mitgespielt hat, die Frau von Dennis, der Charakter fiel irgendwie hin und ich war am Laufen und dachte so, ich muss jetzt wieder zurück und rette sie und reiß sie irgendwie hoch, werd dabei gebissen, geh in den Helikopter und sag so, ja, was ist denn hier los? So, ja, und dann, ja, hier, dies und das und so. Hab dann irgendwie so halb sagen wollen, dass ich gebissen wurde und dann der Pilot, wurden Sie gebissen? Wirklich? Sagen Sie die Wahrheit. Und eigentlich, wenn man so Zombie-Filme guckt, dann denkt man sich immer, Alter, Digga, warum sagst du das denn nicht? Ja. In der Situation, mein eigener Charakter wird gerade gebissen und denkt sich, oh mein Gott, ich sterbe. Und ich, nein, ich wurde nicht gebissen. Und ziehe irgendwie den Ärmel nach oben und dachte mir nur so, oh mein Gott, was passiert jetzt?
Ja.
Und habe eigentlich genau den Fehler gemacht, den man eigentlich machen sollte. Und aus der gleichen Kampagne kommt, glaube ich, auch mein zweiter eine zweite Begebenheit, die ich sehr gut fand. Und zwar war das, als mein Charakter und dein Charakter auf so einer Looting-Route waren. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was dein Charakter gut konnte. Ich glaube,
ich war Tontechniker, so weil ich gedacht habe, genau, gute Ohren haben bei Zombie-Apokalypse ist gut und in kleine Gänge kriechen können. Das war meine Hauptskill.
Tontechniker. Und ich war ja wieder ich überlebe in der Wildnis-Typ. Und dann war das irgendwie so ein Stück weit, weil ich mit dem Charakter auch schon, also ich glaube, es war das zweite Abenteuer, was wir machen mussten, wo unsere Gruppe sich dann aufgeteilt hat, das, was man eigentlich nicht macht.
Ja,
in der Zombie-Apokalypse.
Ja.
Und wir mussten, glaube ich, wir wollten in die Mall und irgendwie Sachen holen. Und das war irgendwie, okay, wir fahren dahin, haben das alles sehr gut durchstrukturiert und gucken uns das an und sagen so, okay, da sind so viele Zombies, nee, wir können da nicht rein, wir gehen jetzt weiter, das ist zu unsicher. Und finden dann auch irgendwie in der dunklen Küche irgendwie eine Schrotflinte und so, die du dann kriegst. Und dann war das irgendwie so eher gemerkt, was mein Charakter so macht. So der eigentlich immer Ahnung hat von dem, was er macht und hat eigentlich diesen Tontechniker, den er gar nicht so wirklich versteht, warum er überlebt hat.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja.
Und merkt so, okay, auf einmal kommt man sehr schnell, sehr gut zu einer Lösung und alle arbeiten zusammen und zu merken, in dem Charakter ändert sich was in der Sicht auf deinen Charakter. Hm, ja. Das war irgendwie cool, irgendwie zu merken und dann so ein bisschen abstrakter.
Cool, aber lustig, dass wir beide Stories aus unserer ersten Erfahrung quasi, weil das sind die, da merkt man auch, was mit einem macht, so Pen & Paper, das sind besondere Erfahrungen manchmal.
Ich glaube, wir sollten auch nochmal Zombie-Setting machen, weil ich glaube, das, was wir auch angeschnitten hatten, mit dem, so die, du kannst eine Open World haben und du hast immer die immer den Versuch zu überleben, so, weil das ist das, was wichtig ist.
Und da ist auch nicht so schlimm, wenn du ein Jahr später weiter spielst, weil du Das Ziel ist immer das gleiche. So, ne? Ja. Du kannst dich immer gleich reinversetzen. Es ja. erinnert mich auch, du hast ja gesagt, du warst ein Survival-Typ. Das erinnert mich auch an eine Situation. Wir kommen in ein Haus rein. Das, was du machst, ist, du guckst, ob die, ob Strom funktioniert und, glaube ich, ob Wasser funktioniert. Und du füllst einfach die Badewanne voll Wasser. Und ich weiß nicht mehr, ob das die Spielleiter war, Dennis, der dich anguckt hat und gesagt hat, so, oder war das einer von uns Spielern? Wir dachten alle so, what the fuck, was für ein Genie einfach. Was für ein fucking Genie. Ja. Ja, das nicht schlecht. Ey. Und das hat halt voll zu deinem Charakter halt gepasst, mhm. ne? So reflexartig das zu machen.
Ja, das war die Zeit, wo ich noch hardcore auf dem Zombie-Trip auch war und dachte so, Alter, das ist das geilste Genre, was es überhaupt gibt. Und es gibt zu wenig Zombie-Filme. Da bin ich jetzt weg von, aber ich glaube, ich muss jetzt nochmal revidieren und sagen, ich glaube, es gibt zu wenig Zombies, Zombie-Pen and Paper.
Ja, voll. So, ey, das glaube ich auch. Das ist eigentlich ein richtig gutes. Das Lustige ist, als wir zusammengezogen sind, wir haben ja ein Bücherregal, ein gemeinsames Bücherregal im Flur und jeder hat so seine Bücher eingereiht und wir haben, glaube ich, kein Buch doppelt, außer den Zombie Survival Guide. Der ist doppelt.
Das stimmt. Ja. Den wollten wir auch immer nochmal aufhängen in so einem.
Stimmt.
In case of Zombie Apocalypse Break here. Break Glass.
Also ich kann nur empfehlen, Pen and Paper macht immer Spaß. Savage Worlds gut für einen Einstieg. Ansonsten all die Systeme, über die wir jetzt gesprochen haben, können wir eigentlich empfehlen, glaube ich, außer DSA oder Shadowrun.
Das stimmt.
Ja, ist immer eine coole Zeit. Ja.
Ey, wenn man wirklichen Regelsystem-Liebhaber hat, der wird wahrscheinlich auch DSA lieben.
Ja, ja.
Das halt sehr genau ist und sehr speziell und du musst es halt können, damit du dich auch freust. Wenn du es nicht kannst, dann regt man sich auf, dass man dreimal würfeln kann und nicht einmal.
Ja, es gibt ja so ein bisschen so zwei Typen, würde ich fast sagen, so an Spielenden. So. Die einen, die sind eher so die Rollenspieler, die haben Bock auf das Impro-Theater und dann gibt es die Regel, Leute, die haben eben Bock, das kennst du ja auch, Leute, die irgendwie Spiele spielen mit Zahlen auf Karten oder so, was mich tierisch langweilt, aber die da irgendwie ein Interesse dran haben und zu gucken, dass alle Spaß haben.
Das stimmt. Das ist sogar in Dungeons & Dragons gibt es auch eine bestimmte Art von Spielern, die auch nicht bei den Rollenspielern nicht so gut nicht so gut im Standing sind. Das sind die Min-Maxer. Die versuchen halt den besten Charakter zu bekommen. Okay. Also die spielen dieses Spiel halt einfach nur rein objektiv sehr gut. Die versuchen halt, okay, du machst den Kämpfer und du machst dann den Kämpfer auf Stärke und das ist das Wichtigste und dann danach kommt der Rest so und eigentlich wird. Und das ist ja, glaube ich, auch so am Anfang, wie Gary Gygax das versucht hat aufzubauen, war es auch so. Das war Dungeons and Dragons so, du bist immer in Dungeon reingegangen und versuchtest irgendwie nachher den Schatz am Ende zu finden.
Genau, das war eigentlich ein Dungeon Crawler.
Genau, ein Dungeon Crawler. Und das hat bestimmt auch was.
Ja, glaube ich auch. Ja. Aber mit Rollenspiel ist es noch geiler.
Das stimmt.
Viel Spaß beim Spielen, gerade jetzt in der Winterzeit, wenn ihr Bock habt. Oh. Wenn ihr in der Nähe von Hamburg seid, meldet euch. Vielleicht spielen wir mal ein Röntchen.
Ich hoffe, jetzt hat man die Lust in euch geweckt.
Ich habe gerade noch, fällt mir gerade ein, wir haben ja eigentlich nie irgendwie News oder so in dem Podcast, weil News ist immer anstrengend, du musst immer up-to-date sein und so. Und manchmal ist man ja nicht immer aktuell. Ich habe aber eine News, weil wir gerade von Zombie ganz viel geredet haben.
Oh boy.
Eine Zombie-News. Und zwar...
Die 35. Staffel von Walking Dead kommt raus.
Nein, das wäre kein News. Pass auf. Aber manchmal würdest du sagen, hä, aber ich sag, also so, W.S. Anderson macht der die Resident Evil-Filme gemacht hat, macht einen Film, wieder mit Mila Jovovich, die ja auch die Hauptrolle in den Resident Evil-Filmen gemacht haben, aber kein Resident Evil-Film. Du siehst so aus, als ob du es wissen würdest. Mm-mm. Der macht einen Film. Das ist so geil. Der macht einen Monster Hunter-Film.
Lol.
Also, ich glaube, japanisches Rollenspielen. Oder nicht Rollenspiel. Also,
es ist ein Rollenspiel. Ja, okay, es ist ein Japano-RPG. JRPG.
Fand ich super funny irgendwie. Ja. So, okay, der hat jetzt irgendwie Resident Evil kaputt gemacht. Und das ist für mich ein logischer Schritt zu sagen. Mm. So Michael Bay-Style irgendwie. So, wir machen jetzt Monster Hunter. Es hat keine Story, aber es gibt riesige Monster.
Ja, riesige Monster kann man auch gut machen. Ich fand den ersten Pacific Rim, gut, ich bin auch ohne irgendeine Vorstellung davon reingegangen. Es war das Grandioseste, was ich, glaube ich, seit Jahren gesehen habe, von Guillermo del Toro. Weil ich halt wirklich gedacht habe, so, okay, es sind halt riesige Monster gegen riesige Roboter.
Ja, auf wie Transformers mit Monstern.
Ja. Guck's mir halt an und dann war es halt irgendwie so nichts erwartet und doch was erreicht. Ja. doch was bekommen. Denn es war schon verrückt.
Aber da merkst du auch den Qualitätsunterschied. Das ist halt Guillermo del Toro so. Der erzählt halt Kaiju-Stories auf eine coole Art und Weise. Ja. Ist mir ganz eingefallen. Ist eine News. Eine neue Rubrik. News Time.
Das stimmt. Ja, verrückt. Ich glaube, ich habe Monster Hunter mal angefangen, auf der PSP zu spielen.
Was, eine PSP?
Natürlich hatte ich eine PSP. Ja.
Ach gut, stimmt. PS Vita ist, glaube ich, das PS hat ja jemand gehabt.
Ist, ja, das ist glaube, PSP hatten. PSP hatten Leute.
PSP hatten Leute.
Ja, weiß ich noch, da war ich irgendwo mal in Obertauern. Da habe ich innerhalb von einer Woche, glaube ich, 10.000 Punkte erspielt. Und seitdem, ich hab letztens, also irgendwann danach mal geguckt, wie viele Punkte ich insgesamt hatte. Und es waren irgendwie so 19.000. Ah, okay. Von einer Woche mehr als die Hälfte der Punkte erspielt. Und hätte es lieber nicht gemacht jetzt im Nachhinein. No. Aber ich war jung und brauchte das Geld.
Brauchten die Punkte. Mhm. Ja, es hat mich nicht so, war mir zu wenig Story. So, Franz.
Ja.
Dann so, lass mal eine Runde spielen, ne?
Lass mal eine Runde spielen. Und auf Anrufe warten, dass Leute mitspielen wollen.
Ja, das wäre cool. Schreibt in die Kommis, DM, Insta. Tschüssi.
Ciao.